1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de.
Viel Spaß auf der Reise
mit Jenny Wu und Andreas Thies.
Oh, das ist für mich das Schönste am ganzen Tag. Eine Badewanne voll Wasser, voller Schaum und ich mittendrin. Ein Stück Seife und ein Waschlappen und dann runter mit dem Dreck. Aber dann gibt es eben noch etwas, was die Badewanne zum schönsten Platz auf der ganzen Welt macht. Könnt ihr euch denken, was das ist? Das ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ja, mein ganz besonderer Liebling ist das.
Mein Quietsche-Entchen. Wir haben in dieser Sendung schon Kirmes-Techno gehabt. Wir hatten die Faustwegschmeißer, die Schmachtfetzen, die Staccato-Treter. Und heute kommt auch noch Quatsch-Dance dazu. Ernie und sein Quietsche-Entchen und die Schlümpfe haben wir auch noch. 1995 war ein ganz, ganz komisches Jahr. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Na Bravo. Hallo Jenny.
Hallo Andreas. 95 war tatsächlich ein seltsames Jahr und das wird sich heute so ein bisschen widerspiegeln noch in der Songauswahl.
Ich glaube auch, dass sich das heute widerspiegeln wird. Aber hier, wo Ernie das so erzählt mit seiner Badewanne, Man ist mit seinen Gedanken ja nicht mehr so ganz rein wie früher, als man die Sesamstraße noch geguckt hat. Ich habe bis kurz bevor er das Quietscheentchen vorgestellt hat, habe ich gedacht, Mensch, das ist eine Familiensendung.
Ja, würde man heute anders bewerten, vermutlich.
Aber warst du Sesamstraßenguckerin?
Nein.
Nicht?
Ist an mir vorbeigegangen. Nein, ich habe Disney Club geguckt, aber Sesamstraße nicht.
Oh, über Sesamstraße könnte ich einen eigenen Podcast machen. Meine Lieblingspaarungen von den Prominenten, die da mit bei war, also ja, zum Beispiel Manfred Krug war ja dabei, Lieselotte Pulver war dabei, Horst Janson und so. Und dass ich Samson ganz toll fand und Tiffy total doof und Herr von Bödefeld doof fand eigentlich. Samson war eh der Beste.
Ja, das sagt mir auch alles was und ich kenne auch die Namen und ungefähr die Figuren dazu, aber stecke ich nicht anscheinend nicht so tief drin wie du.
Ui, Herr von Bödefeld. 1995, der 26. Mai, da sind wir nämlich angekommen. Am 26. Mai ist in der Weltgeschichte gar nicht so richtig viel passiert. Auf dem 18. Treffen der Staatschef der Gemeinschaft unabhängiger Staaten, GUS, in Minsk haben die nur 7 der 12 Mitgliedstaaten das von Russland angeregte Abkommen über den gemeinsamen Schutz der Außengrenzen unterzeichnet, schreibt chroniknet.de. Weißrussland und Russland vereinbaren die Beseitigung ihrer gemeinsamen Grenze, also freie Bewegung zwischen Weißrussland und Russland. Und das ist das Einzige, was wir aus dem 26. Mai 1995 waren. Es war 4 Tage vor meinem Geburtstag, 3 Tage vor Jennys Geburtstag. Und wir haben jedes Jahr haben wir eine Geburtstags-CD. Immer so Ende Mai.
Ja, das stimmt. Und da ich ja noch jung und unschuldig war und du ja schon weit in der Partyszene unterwegs, hast du da, glaube ich, die schöneren Geschichten zu erzählen.
Ja, am 27. Mai 1995 habe ich eine ziemlich heftige Party gefeiert. 26. Mai 95 war ein Freitag, 27. Mai hatte ein Freund von mir Geburtstag und ja, mit 19 Jahren weiß man auch schon zu feiern, ne? Und wenn man dann irgendwelche komischen Spielchen macht, wie hier sich immer um so einen Deckel drehen und dann 10-mal drehen und dann versuchen, ein Ziel zu erreichen, ja, man kann sich vorstellen, was dann passiert.
Ja, schön, dass du hier heute Abend noch sitzt.
Ja, ich habe das nicht gemacht. Ich habe nur daneben gestanden und habe Bier getrunken. Mehr habe ich nicht gemacht. In der Bravo Hits 10, auf die kommen wir ja gleich zu sprechen. Wir stellen natürlich dann auch wieder vor, welche Titel auf diesen CDs waren. Dann spielen wir natürlich wieder diverse Songs an. Nur um das mal den neuen Hörerinnen und Hörern zu erklären, weil wir bekommen jedes Mal wieder neue dazu, worüber wir uns sehr freuen. Und dann wählen wir auch noch unsere Guilty Pleasures und die am besten gealterten Songs und die am schlechtesten gealterten Songs. Und da schauen wir auch gerne mal in die Booklets, weil in den Bravo-Hits waren immer die Booklets mit verschiedenen Themen dabei. Heute war es, oder in der Bravo-Hits 10 vom 26. Mai 95, stand das Booklet unter, ja, darf ich sagen, unter einem etwas esoterischen Thema, weil es waren 4 verschiedene Seiten. Auf der einen steht Love, auf der zweiten steht Hope, auf der dritten steht Peace und auf der vierten steht Fun. Und dazu gab es dann verschiedene Zitate von Künstlern oder Künstlerinnen und von, ja, Menschen wie du und ich, vielleicht aus Leserbriefen. So ein bisschen esoterisch ist das angehaucht, oder?
Ja, es ist auch so ein bisschen esoterisch illustriert, beziehungsweise so angedeutet mit, also vielleicht Wolken oder Gras oder irgendwelchen, man weiß nicht richtig, was das sein soll. Das ist auf jeden Fall atmosphärisch in irgendeiner Form. Man weiß nicht so richtig wie. Aber genau, es ist unterteilt in also 4 Themen. Und dazu gibt es auch jeweils noch Songtexte, die wir nicht vorlesen wollen, weil die jetzt gar nicht so spannend sind. Aber so ein paar Zitate können wir ja mal aus diesem Booklet vorlesen.
Also zu jedem dieser Oberbegriffe Love, Peace, Hope and Fun gibt es noch einen Songtext. Labouche zum Beispiel, Be My Lover bei Love oder PJ und Duncan bei Hope. Dann haben wir die Kelly Family bei Peace und wir haben bei Fun There's a Party von DJ Bobo. Natürlich haben wir den bei Fun. Aber diese Sprüche dabei, die würden wir gerne halt nochmal vorlesen, beziehungsweise ja so ein bisschen rekapitulieren. Weil beim Thema Love, das ist das erste Thema, da hat Melanie Thornton von Labouche hat dazu gesagt, die große Liebe triffst du nur einmal. Als mich meine erste große Liebe einmal betrog, habe ich tagelang im Bett gelegen und geweint. Seitdem habe ich von Männern die Nase voll.
Tut mir leid. Um Himmels Willen, die Arme.
Ja, ja. Und dann hier Sandra Gillette von 20 Fingers hat gesagt, mein erstes Mal ist gründlich in die Hose gegangen. Der Typ wollte es doch tatsächlich ohne Kondom machen. Ich rief, kommt nicht in die Tüte, pack dein Ding wieder ein. Auch so ein, zwei Metaphern genutzt.
Und dann, also diese esoterische Aufmachung und dann solche recht expliziten Zitate.
Ja,
verstehe.
Ja. Dennis, 18 Jahre, schreibt oder sagt, Liebe könnte die letzte Hoffnung sein, denn Liebe ist nicht so leicht zu zerstören wie Frieden und ist durch Geld nicht zu erkaufen. Das ist deep.
Oh, das ist deep. Das ist tief, ja.
Ja. Saskia aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sagt, Liebe macht mir Herzklopfen und lässt mich heulen. Es ist schön, von jemandem geliebt zu werden. Es ist schön, Liebe zu verschenken und jemanden damit glücklich zu machen. Saskia Valencia.
Ja, kennt man noch.
Ja, PJ von PJ und Duncan hat gesagt, für mich ist Sex nur schön, wenn ich verliebt bin. Wir singen nicht nur von der ewigen Liebe, wir glauben auch fest daran. Irgendwann trifft jeder sein Traumgirl und dann macht es Peng.
Traumgirl, vielleicht ja auch Traumboy. Schön, ja gut, das ist ja wenigstens zum Abschluss dann noch ein bisschen lebensbejahend.
Ja, das ist lebensbejahend. Was hast du denn da? Hast du Hope, Peace, Fun? Was hast du?
Ich habe Fun. Wir fangen mit Fun an, weil das sind die schöneren Zitate, glaube ich. Also HP von Scooter, also wenn nicht jemand für Fun steht, dann weiß ich auch nicht. Das muss HP sein, sagt... Ich glaube, ich bin Exhibitionist. Am liebsten stehe ich auf der Bühne, lasse mich von Tausenden von Girls betrachten und fühle mich dabei tierisch.
Ich hätte jetzt eine andere Vokabel genutzt als Exhibitionist.
Ja. Ja, schon.
Ich glaube, ich bin selbst verliebt, hätte ich geschrieben.
Ich glaube, ich bin, ja. Tausende von Girls, die mich betrachten. Ist das so? War das so? Ja, vermutlich war das eine Zeit lang so.
Vermutlich war das.
Gut, oder? HP.
Ja.
Ja. Gerrit 18 kennen wir nicht. Aber war wahrscheinlich eine.
Wir würden ihn gerne kennenlernen.
Gerrit würden wir ja kennenlernen. Liebe Grüße an dieser Stelle an Gerrit, falls du uns hörst. Gerrit hat zum Thema oder zur Frage, was macht dir Spaß, geantwortet, Erfolg haben, saufen bis zur Gesichtslähmung und schlafen. Das ist allgemeingültig, oder Andreas?
Das kannst du so in Wikipedia als Definition mit reinbringen.
Was macht Spaß? Erfolg haben, saufen bis zur Gesichtslähmung und schlafen.
Saufen bis zur Gesichtslähmung. Ja, mit 18 kann man das noch.
Mensch, Gerrit. Und ich frage mich, ob Gerrit gedacht hat, ich schreibe der Bravo einfach mal, was ich unter Spaß verstehe oder ob es einen Anlass gab für dieses Zitat.
Ich hoffe, es gibt Gerrit, weil er wäre jetzt 44 und heute macht Saufen bis zur Gesichtslähmung die nächsten 3 Tage nämlich keinen Spaß mehr.
Da wird der Schlafen wahrscheinlich an erster Stelle. Ja. Ja, Sandra Keller aus, die spielte die Tina in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ohnehin sehr viele Gute Zeiten, Schlechte Zeiten Darsteller und Darstellerinnen, ja, die hier zu Wort kommen, sagt, es gibt einfach 1000 Dinge, die Spaß machen, aber am liebsten liege ich mit dem Mann meiner Träume im Bett und esse Schaumküsse. Ja gut, ist jetzt nicht die schlechteste Vorstellung.
Ja.
Ja. Also saufen bis zur Gesichtslähmung oder mit dem Traummann im Bett liegen.
Ja.
Beides okay. Jörn, Fun habe ich, wenn ich meine Schwester ärgern kann. Ja, gut.
Also das ist schön unschuldig.
Das ist unschuldig, ja. Das ist für ihn Fun. Also da hat man auch keine anderen Probleme. Da ist Spaß einfach, wenn man die Schwester ärgern kann.
Ja.
Fabian von Fun Factory sagt, ich bin ein Spaßmensch. Mein Motto lautet, das Leben kann traurig genug sein, deshalb lass uns lachen. Ist das klasse, Fabian. Das ist eine Top-Einstellung.
Ja. So, ich habe hier jetzt noch bei Hope, das ist PJ and Duncan, I give you my number, if I give you my number, da ist auch ein bisschen Hoffnung dahinter, wenn ich dir meine Telefonnummer gebe. Paddy von der Kelly Family hat gesagt, meine größte Hoffnung für diese Welt sind Frieden, Brot für alle Menschen und Liebe. Es muss das Ziel eines jeden Menschen sein, daran sein ganzes Leben zu arbeiten.
Oh. Oh ja.
Eileen, 18 Jahre, hat auch Hoffnung. Hoffnung, Sonne, Stadtpark, Liebe, Bäume, belegte Brötchen.
Das fühle ich sehr.
Belegte Brötchen. Ha. Sandra Keller, die Tina aus der guten Zeit, schlechte Zeit, sagt, es macht mir Hoffnung, dass hinter jeder noch so dunklen Wolke irgendwann wieder die Sonne hervorbricht. Also Kopf hoch. Ach, Sandra, es ist nicht immer ganz so leicht. Corinna, 16 Jahre, sagt, es macht mir Hoffnung, dass ich selber etwas tun kann, um mein Leben positiv zu verändern und dass ich nicht total von anderen abhängig bin. Auch gut. Wenn ich sehe, wie viele Menschen sich freiwillig als Sanitäter, Ärzte und Helfer in Katastrophengebieten melden, macht mir das Hoffnung, sagt Janet Jackson.
Wow, ja.
Hat sie wahrscheinlich nicht für die Bravo Hits 10 gesagt, sondern allgemeingültig, aber das ist toll. Und Victoria Sturm, die Miller aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, sagt, es macht mir Hoffnung, dass die Menschheit, vor allem die Jugend, sich darauf besinnt, die Welt zu erhalten. Ja, arbeiten wir immer noch dran. Funktioniert nicht immer ja so. Aber das ist der Hope-Teil.
Jetzt sagen wir
Peace.
Das geht tatsächlich ein bisschen ineinander über jetzt mit dem Peace-Teil, also der Friedensteil. Da geht es natürlich auch um Kriege und es ist ja auch leider immer noch Thema und wird es auch eine Weile sein. Und da sagt zum Beispiel auch wieder die Sandra Keller aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, von der du gerade schon was vorgelesen hast. Wir alle können ein kleines Stück zum Frieden beitragen, indem wir uns bei uns anfangen und tolerant und fair zu unseren Freunden, Bekannten und Mitmenschen sind. Ja, das ist auch allgemeingültig, ist ja richtig. Ja, Sonja 18, glaube ich, 18 sagt, übel, dass einige Länder das nicht auf die Reihe kriegen, aber schön, dass es bei uns seit 15 Jahren ganz gut funktioniert. Genau, sowas zu beginnen mit übel, dass einige Länder das nicht auf die Reihe kriegen.
Aber schön, ja, dass es bei uns seit 50 Jahren ganz gut funktioniert, ja. Aber jetzt musst du auch noch die von Rednecks vorlesen.
Ja, Mary Jo von Redneck sagt nämlich, wir lieben zwar Sexpartys und Prügeleien, wer nicht, aber in unserer rauen Schale steckt auch Gefühl. Wir wollen nicht, dass die Männer in sinnlosen Kriegen sterben und die Frauen einsam um sie weinen müssen.
Oh. Puh. Da ist auch wenigstens auch ein traditionelles Weltbild dahinter.
Total, ja. Männer sterben in Kriegen und Frauen weinen zu Hause. Mhm. Und dann vielleicht noch zum schönen Abschluss als Zitat, das man sich mal vielleicht merken kann und mit dem wir dann irgendwie positiv in die CD1 gehen. Björn 18 sagt, Frieden ist keine Lebenseinstellung, sondern eher eine Grundvoraussetzung für das Leben an sich.
Das hast du schön gesagt, Björn. Darf ich trotzdem sagen, dass jetzt das Einzige, was bei mir übrig bleibt, Saufen bis zur Gesichtslähme und belegte Brötchen sind?
Ja, das ist doch schade.
Das ist wirklich schade. Aber das Booklet der Bravo Hits 10 hatte einiges zu bieten. Und wir können jetzt schon mal so einen kleinen Spoiler geben. In der Bravo Hits 11 gab es auch ein ganz tolles Booklet, was wir beim nächsten Mal dann vorstellen werden. Aber da ist noch ein bisschen hin. Das besprechen wir bei der Bravo Hits 11. Was haben wir denn an Bravo-Ausgaben 1995 im Mai gehabt?
Ach, da war viel Kelly Family. Das war ja so, das war jetzt wirklich die große Kelly Family Zeit. Sie wurden bei Konzerten begleitet. Es gab Bilder vom Videodreh und so weiter. Da gibt's dieses, das findest du, glaube ich, ganz furchtbar, oder? Da gibt's dieses Cover, auf dem die Kelly Family so ein Zirkusvideo dreht und bemalt ist.
Da ist einer als Clown verkleidet.
Ja.
Und ich habe ja seit dem Film S und so seit dem ersten Film S habe ich ja so ein leicht gestörtes Verhältnis zu Clowns. Der sieht da ganz furchterregend aus.
Ja, der zieht auch eine Grimasse. Also das muss man sehen, der ist geschminkt, genau. Der ist geschminkt wie ein Clown, hat einen Zylinder auf, wirft gerade oder jongliert gerade mit Bällen und hat dabei den Mund so auf und guckt leicht irre.
Ja, als ob er aus dem Gulli rausguckt und Kinder mit einem Ballon irgendwie locken will.
Ja, im Hintergrund hockt Maite Kelly auf den Knien in so einem riesigen roten Gewand und dahinter wird irgendjemand gerade durch die Luft gewirbelt.
Weißt du, wer der Clown ist? Ist das einer von der Kelly Family?
Ja, das müsste Joey oder Jimmy sein, einer der größeren Brüder.
Aha. Mhm. Vier Poster waren aber auch dabei. Von Kathy, von der Kelly Family, von Clawfinger.
Ja.
Von Jonathan Brandis und von John Bon Jovi. Und Tattoos.
Ja, genau.
Klebetattoos.
Ja, schlimme Tattoos. Insekten, irgendwelche Fabelwesen und Tribal-Bänder und eine Rose.
Ja, aber es sind wieder nur Männer auf den Covern 1995 drauf. Es war, die Zielgruppe war tatsächlich junge Frauen.
Ja.
15, 16. Mark O. ganz häufig.
Mark O., dann Brad Pitt. ne, auf einem Cover, also auch aus dem Mai 95. Da steht sensationelle Fotos, Brad Pitt nackt. Und jetzt sieht man leider nur sein Gesicht auf dem Cover und ich habe die Ausgabe nicht händisch hier. Ich kann da nicht reingucken und mir Brad Pitt nackt angucken. Aber ich glaube auch, dass da keine Bilder zu sehen waren.
Ist das die 12 Monkeys Phase von Brad Pitt? Weil so sieht er da nämlich aus.
Ja, wird sein.
Ja, auch Michael Jackson ist mit drauf, wie er damit hier Frau Presley da Hand in Hand lang geht.
Ja.
Hügelbilder von PJ und Duncan.
Warum nicht?
Ja, ganz klar. PJ und Duncan, da müssen wir nachher noch ein bisschen was drüber erzählen, weil beim letzten Mal haben wir gesagt, ja, so richtig bekannt sind die uns gar nicht, aber sie sind dann schon sehr bekannt. Darüber sprechen wir gleich, weil auf der CD 2 kommen sie nämlich auch schon wieder vor. Und über CD 2 sprechen wir nicht, nämlich nachher, aber erstmal sprechen wir über die CD 1, die am 26. Mai 1995 rausgekommen ist. Die Bravo Hits 10, wir sind zweistellig inzwischen hier bei einer Bravo auf meinmusikpodcast.de und gleich sprechen wir über diese CD 1.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Der 26. Mai 1995, an dem Tag kamen die Bravo Hits 10 raus. Und Jenny, du hast das Wort, weil du darfst heute die CD 1 vorstellen.
Ja, da ist auch wieder, das ist eine ganze Bandbreite an Musik. Es ist tanzlastig, kann man schon mal verraten. Und in das erste Lied der CD 1 möchten wir doch direkt mal reinhören. Löst bei mir gute Gefühle aus.
Und
es gibt ein Stichwort zu dem Lied. Ein Namen. Und welcher ist es?
Ich hab's schon geguckt. Ich hab's schon gespickt.
Du weißt das schon. Ja, deshalb frage ich. Ich wusste, dass du es weißt. Darius Michalczewski.
Ja. Nee, ich hatte einen anderen Namen jetzt.
Marki Mark.
Ja, Marki Mark. Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass das von Alex Christensen produziert wurde.
Das kann gut sein, das weiß ich gar nicht, siehst du? Da hast du eine Info mehr. Nicht so abwegig. Darius Michalczewski, der auch im Video stattfindet, also in einigen Szenen aus seiner da noch sehr jungen Karriere. Und Marki Mark und der deutsch-polnische Boxer waren ja auch zu der Zeit befreundet, was auch immer das heißt, aber sie kannten sich und sie mochten sich. Und Marki Mark erzählt eben in diesem Lied No Mercy die Geschichte des jungen Boxers Darius Michalczewski, also mit einem Darsteller im Video, aber eben auch mit Szenen aus Michalczewskis Karriere, der ja dieses Lied auch dann häufiger verwendet hat bei Auftritten und so weiter.
Ich mag den Song und er wäre beinahe auch bei mir bei den drei gut gealterten Songs gelandet. Spoiler, er wird es nicht, aber der Song hat was bei mir ausgelöst und er ist tatsächlich von Alex Christensen produziert worden.
Liebe Grüße an Alex.
Liebe Grüße. Endlich mal wieder.
Ja, schön. Ja, hatten wir jetzt die letzten beiden Ausgaben nicht.
Ja.
Glaube ich fast.
Mhm. Ja.
Und dann noch so ein Brecher. Also es ist kein schlechter Song. Es ist wirklich kein schlechter Song. Der macht was mit einem, oder?
Ja, ich möchte auch sagen, dass der was mit einem macht. Ich habe eben etwas unruhig geschunkelt hier auf dem Sessel.
Ja. Macht auch was mit uns. Ich setze das jetzt voraus bei dir, weil wir den schon öfter mal hatten. Der zweite Titel auf der CD1 ist nämlich There's a Party von DJ Bobo. Und Bobo ist ja nun auch mittlerweile schon ein Bekannter dieses Podcasts.
Ja,
There's a Party war Platz 17 in Deutschland, ist mit Gold ausgezeichnet sogar. Und über DJ Bobo haben wir eigentlich schon alles gesagt, oder?
Er war, glaube ich, jetzt seit Bravo Hits 4, glaube ich, war er auf jeder CD drauf.
Auf jeder dabei. Es gibt nur noch einen Satz aus Wikipedia, der mir irgendwie mal entgangen ist oder zwei Sätze, die ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Und zwar ein Hobby in seiner Kindheit, also in René Baumanns Kindheit und Jugend war unter anderem Fußball. Als Platzwart beim FC Köllikin verdiente er sein erstes Geld, das er in Disco-Besuche und sein Mofa steckte. Finde ich eine schöne Anekdote.
Ja, finde ich auch. Aber René Baumann war anscheinend kein Fußballtalent, wenn er nur als Platzwart gearbeitet.
Ja, Hobby in seiner Kindheit war unter anderem Fußball, aber als Platzwart, na gut, keine Skills vorausgesetzt.
Ja, so wie Uli Hoeneß, der wird bei uns nicht mal Greenkeeper.
Ja, ja, genau. DJ Bobo, vielleicht doch nochmal vielleicht gar nicht so schlecht, dass er sich dann in Richtung Musik entwickelt hat.
Aber ich war verwundert, dass nur Platz 17 ist in deutschen Charts gewesen, weil das ist einer der Songs, die mir am ehesten in Erinnerung geblieben sind von DJ Bobo.
Das stimmt. There's a Party ist wirklich einer der drei, die man nennt, wenn man DJ Bobo hört, oder?
Ja.
La Bouche, Be My Lover ist der nächste Song. Und das ist ja auch wieder, das ist auch schon wieder eine Granate, oder? Da-da-da-di-da-da-da-da. Kennt man.
Ja, das, also wenn ich ein Bild vor mir habe, dann 40. Geburtstag in irgendeinem Mehrzweckraum. Die Anlage vom DJ ist inzwischen gut belagert, die Tanzfläche ist voll. Es ist auch so mal dieser Disco-Nebel ist dann auch schon mal rausgebracht worden. Und dann kommt dieser Song. Und dann haben die Männer meistens schon die Hemden so, dass sie die Ärmel hochgekrempelt haben. Die Krawatte hängt nur noch locker um den Hals. Und bei den Frauen sind die hochhackigen Schuhe schon entweder ersetzt worden durch was Flaches beziehungsweise barfuß. Und dann wird dazu nochmal richtig abgetanzt.
Ja, Mehrzweckraum finde ich schön. Das gab es bei uns im Osten natürlich, das gab's häufiger, dass man, oder da hat das ganze Haus, also wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnte, hat in diesem Keller gefeiert. Da wurde alles gefeiert. Da wurde tagsüber hing da Wäsche und nachts wurde da getanzt. Und also richtig Starkstrom getrunken. Und da gab es immer ein Buffet, oder das stelle ich mir jetzt auch so vor, La Bouche läuft, also wahrscheinlich nicht im Osten, aber es lief irgendwo auf irgendeinem 40. Geburtstag in einem Mehrzweckraum. Und an der Seite ist so ein Buffet mit so aufgeplatzten Cocktailwürstchen und so weiter. Und die Schuhe der Damen, die High Heels, stehen alle unter diesem Tisch, unter diesem Buffet. Ja. Und da wird abgehottet. Und dann muss man erstmal die Füße abduschen noch, bevor man ins Bett geht. Weil da der ganze Dreck der letzten 20 Jahre dran klebt. Herrlich. Solche Abende sind eigentlich die besten.
Ja, aber der Mad Eagle, der kippt langsam um im Laufe des Abends.
Der läuft schon runter, ja. La Bouche war tatsächlich das erfolgreichste Lied von La Bouche. Platz 1 in Deutschland. 26 Wochen in den deutschen Charts. Be My Lover.
Das war Melanie Thornton, ne?
Das war noch Melanie Thornton, genau. Genau. Ja, Fun Factory als nächstes Lied. I Wanna Be With You von Fun Factory, die hatten wir ja auch schon, die sogenannte Spaßfabrik um Rapper und Produzent Tony Kutura. Ja, nicht weiter erwähnenswert, würde ich behaupten. Klingt ähnlich wie die anderen Fun Factory Songs. Platz 11 in Deutschland tatsächlich noch. Platz 25 in Island ist wichtig. Muss man auch immer wissen zur Orientierung.
Ganz, ganz wichtig, ja.
Ganz wichtig. Wie sah es eigentlich in Island aus? Ja, ach, jetzt Captain Hollywood, das ist natürlich auch, die haben ja auch schon Legendenstatus in unserem Podcast. Captain Hollywood Project mit Find Another Way als nächstes. Diesmal wieder mit einer ziemlich energischen Disco-Schramme, würde ich sagen. Da ist wirklich keine ruhige Minute in dem Lied. Manchmal hat man das ja, dass man so eine Sekunde oder so eine sogenannte Bridge oder so in einem Song hat, wo man sich mal ein bisschen erholen kann von diesem Stampfbeat. Aber da geht es einfach 3 Minuten 55, geht sowas von der Teufel ab. Und da ist wirklich... Da kannst du keine Luft holen.
Wir brauchen doch bei diesen Disco-Stampfern auch immer so diese 20 Sekunden, wo dann der Light-Jockey, also der LJ, so diese Laser-Dinger dann raushauen kann in der Großraumdisco.
Ja, genau.
Hat dieser Song nicht, ne?
Nee, leider nicht. Nee.
Ja, schade.
Nee, hat er nicht. Also da muss durchgetanzt werden.
Ja, muss durchgestampft werden auch.
Ja, und alles, was ich jetzt über dieses Lied sage, trifft auch auf das nächste zu, auf das sechste auf der CD1, nämlich 4 Minuten absoluter Stampftechno, Interactive mit Living Without Your Love. Also das können wir skippen. Hatten wir schon, Interactive kennt man mittlerweile auch und es ist wirklich schöner Stampftechno, wenn man ihn denn mag. Jam & Spoon als nächstes, Jam & Spoon featuring Plavka, die Sängerin Plavka mit Angel. Und ja, James Boone, wie man sie so kennt, also es klingt wie alle ihre Veröffentlichungen zuvor, auch mit diesem, ja, wie soll man das nennen, spanischen Klängen, mediterranen Klängen, mit diesen Kastagnetten-Sounds und wieder mit der Sängerin Plavka, mit der sie ja einige Male zusammenarbeiteten. Ja, Platz 30 in den deutschen Charts immerhin. Übrigens gibt's noch einen schönen Satz zu James Boone, war ein erfolgreiches deutsches Trance- und Dance-Duo aus Frankfurt am Main. James Boone bestand aus Rolf Elmer, in Klammern Jam Elmar und Markus Löffel, in Klammern Max Boone. Elmar und Löffel, der leider nicht mehr lebt, produzierten unter anderem auch als, und jetzt kommt's, Trancy Spacer und Spacey Trancer unter dem Projektnamen Tokyo Ghetto Pussy. Wer da hat sich in den 90ern diese ganzen, also weiß ich, diese Friedrich Meyer, der sich dann irgendwie so einen abgefahrenen Projektnamen gab oder so, aber Trancy Spacer und Spacey Trancer finde ich gar nicht schlecht.
Ich mag das, dass der Löffel heißt mit Nachnamen und sich erstmal Spoon genannt hat. Das finde ich, das ist so naheliegend, aber das ist super.
Das ist super. Und Rolf Elmer nannte sich Jam El Mar, also wie das Meer, El Mar, Spanisch.
Das ist doch
auch,
super.
Hat auch was.
Ja, absolut.
Klingt geheimnisvoll. Und da vielleicht auch da wieder die Brücke zu diesen Kastagnetten-Sounds. Das klang so ein bisschen, naja, so mediterran, als würde man dazu Flamenco tanzen, aber eben mit so einem eigentlich angenehmen Beat unterlegt. Jam El Mar klang ja jetzt nie schrottig, das war ja irgendwie immer okay.
Aber wenn ich jetzt so einen Projektnamen in den 90ern als Dance-Projekt haben müsste, dann würde ich ja mich nicht Tease mit T-H-I-E-S nennen, sondern Tease wie das englische to tease.
Ja, Andy Tease.
Ja, und du würdest ja dann Woo mit W-O-O zum Beispiel.
Ja, und Ausrufezeichen.
Ausrufezeichen. Woo, ja. Ausrufezeichen, ja, das ist super.
Ja.
Woo und Andy Tease.
Woo und Andy Tease, ja.
Ja, aber fertig ist doch die, ist doch das Dance-Duo. Da brauchen wir einen Wikipedia-Eintrag für.
Ich finde, wir brauchen erstmal Alex Christensen, der uns produziert. Liebe Grüße und dann gucken wir mal weiter.
Ja, herrlich. Ich habe jetzt schon Bock.
Schön. Schöne Idee. Tolles Projekt für 2022. Ja. Ja. So, wir machen weiter mit Mr. President, die wir ja auch schon kennen von der letzten Ausgabe, mit Four on the Floor. Und auf YouTube schrieb jemand unter dieses Video von Four on the Floor, Coco Jumbo is not even close to this masterpiece. Also Coco Jumbo kommt nicht mal an dieses Meisterwerk heran. Würde ich so nicht sagen. Ist nur zitiert von einem Kommentar.
Wir sind nur noch zwei Songs von Coco Jumbo entfernt.
Ja, wir sind ein Jahr entfernt und zwei Songs, genau. Ja, und Four on the Floor landete auf Platz 38 in deutschen Charts. Das ist gute Mittelklasse.
Ich habe übrigens, seitdem ich diesen Song immer sehe auf der Bravo Hits 10, habe ich einen super Ohrwurm. Nicht Four on the Floor, sondern Four to the Floor von Star Sailor. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist ein toller Song übrigens.
Four to the Floor, sagt mir gar nichts, oder?
Ah, musst du ja dringend im Nachhinein jetzt nochmal anhören.
Ja, erinnere mich bitte. Ja.
Mach ich.
In die Nummer 9 von CD1 hören wir doch bitte noch mal rein. Das sind nämlich 3-O-Matic mit Hand in Hand. Kennst du die Stimme der Sängerin?
Nein.
Das ist Nancy Baumann, damals noch Nancy Rentsch, die Frau von DJ Bobo.
Oh.
Ja, die ja in einigen Dance-Projekten mitgesungen hat.
Ich habe gedacht, die wäre exklusiv nur bei DJ Bobo gewesen.
Nein, die war umtriebig zu der Zeit, also musikalisch, genau. Und da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. 3-O-Matic, also auch wieder Dance-Projekt, Nancy Baumann als Sängerin oder Nancy Rentsch damals noch. Platz 46 in den deutschen Charts, also war jetzt kein riesiger Stürmer. Die hatten auch, also 3-O-Matic hatten auch nur insgesamt 3 Singles veröffentlicht. Also so viel braucht man gar nicht sagen. Ich habe aber im Zuge zur Recherche, in Anführungszeichen, zu Nancy Baumann und René Baumann noch gefunden, wo die wohnen, beziehungsweise einen Satz zu ihrer Wohnsituation gelesen und so weiter. Und die wohnen nämlich in einem Schweizer Ort mit dem idyllischen Namen Kastanienbaum. Der Ort heißt Kastanienbaum. Ist das schön?
Das ist sehr, sehr schön. Aber was man alles inzwischen damit entschuldigen kann, es ist für Recherchezwecke für eine Bravo.
Ja, ich weiß, wo die der Bobo wohnt. Ja. Und man stellt sich so vor, wie die so heiße Bühnenshows mit Feuer und Akrobatik und so weiter und da komplett durch die Luft gewirbelt werden und so. Und danach fahren sie dann irgendwie in ihrem, was weiß ich, VW Jetta oder was, nach Kastanienbaum zurück. Herrlich.
Aber die haben da wahrscheinlich so ein großes Anwesen, dass die eine riesen Bühne haben, wo sie das Ganze proben können schon.
Ja, so wie da hatte der Wendler nicht auch in seinem Heimatort da so ein Wendlerland, also so ein ganzes Phantasialand mit Auftritten und so weiter hergerichtet?
Das habe ich noch nicht für eine Bravo recherchiert.
Und ich glaube, Andrea Berg und ihr Mann, die da findet auch öfter mal was auf dem Hof statt. Ja, schön, warum denn nicht?
Ja, also wer bin ich, das zu kritisieren?
Ja, überhaupt, ja. Nein. Ich kann mir auch vorstellen, dass die wohnen einigermaßen zurückgezogen und nett und so, aber die können auch umswitchen und die haben wahrscheinlich im Garten dann so ein riesiges, wie du so an Ostseebädern manchmal hast, weißt du, so große Bühnen.
Ja.
Hand in Hand, 3-O-Matic. Ja, brauchen wir uns auch nicht merken, wie gesagt, die kommen jetzt, glaube ich, nicht wieder vor, 3-O-Matic. So, jetzt kommen wir zu, ziemlich zeitgemäß, einer Band, die sich Corona nennt. Corona mit dem Titel Baby Baby, sehr einfallsreich, ist ein italienisches Dance-Projekt und vor allem für Rhythm of the Night bekannt. Baby Baby hat zwar international nochmal abgeräumt, also Platz 1 in Italien, in der Heimat, in Israel und den kanadischen Dance-Charts. In Deutschland leider nur auf Platz 41.
Corona war das, ist das the Rhythm of the Night?
Ja, genau.
Ach, die sind das.
Ja, war ja in Deutschland ein Chart-Erfolg, aber das jetzt, ich weiß gar nicht, ob das der Nachfolger war?
Ja, sie haben, The Rhythm of the Night ist im April 95 veröffentlicht worden. Nee, 93 ist das veröffentlicht worden. Das haben wir schon längst hinter uns.
Ach, das haben wir schon, siehst du? So, meine Güte, da kommen wir aber durcheinander bei den ganzen Dance-Formationen.
Nach Corona-Google im Jahr 2021.
Ja, aber nach dem italienischen Dance-Projekt.
Ja, natürlich. Nee, aber Rhythm of the Night haben wir schon hinter uns.
Stimmt, haben wir hinter uns. Ich hatte nur vergessen, dass das von Corona war. Rhythm of the Night ist einem ja eigentlich geläufig. Aber der Bandname Corona gar nicht so sehr, habe ich damit nie so richtig verknüpft. Ich dachte immer, Rhythm of the Night sei von jemand anderem gewesen. Aber gut. Ja. Jetzt kommt ein Lied, das mich persönlich so richtig abholt. Das spielen wir aber bitte an. Ich sag's, wie es ist. Ich finde es komplett geil.
Man muss auch mal klare Statements hier raushauen.
Komplett geil. Ich wäre gern aufgestanden, aber dann hätte ich ja alles umgerissen und hätte getanzt. Es ist wirklich gut. Und das ist auch wieder meine Entdeckung jetzt. Man hat ja geht uns beiden so, glaube ich, ne? Ja. Dass wir jetzt bei jeder CD immer gedacht haben, ah, den hatte ich irgendwie vergessen oder lange nicht gehört. Schön, den mische ich mal wieder in meine Playlist mit unter. Und das ist hier auch der Fall.
Man bekommt aber ja, wenn man so einen Song so in die Playlist reinmischen will, bekommt man ja danach dann immer sehr fragwürdige Playlist-Tipps dann noch weiterhin.
Ja, das stimmt leider, ja. Damit müssen wir jetzt auch leben. Also der Algorithmus ist ohnehin komplett Banane jetzt.
Ja, der ist Banane. Aber sowas zum Beispiel bei Spotify und ich habe für Wochen keine Ruhe. Ne? Deswegen nur bei YouTube.
Ja, das stimmt. Guter Tipp, guter Anwendertipp. Ja, also wir haben noch gar nicht gesagt, von wem das ist. Das ist nämlich von Live and Joy, einem Projekt aus Italien auch. Und das Lied heißt Dreamer. Genau, wieder ein italienisches Musikprojekt, gegründet von den Brüdern Paolo und Gianni Visnadi. Das war das Debütlied der Italiener. Und die haben sich für dieses Lied Janice Robinson, eine Sängerin, engagiert, die aber auch nur für dieses eine Lied blieb und danach folgten andere Sängerinnen im Laufe der Karriere dieser Band Live and Joy. Und Fun Fact zu der Sängerin Janice Robinson, die hat vor 3 Jahren, also 2018, an der Sendung X Factor, kennt man ja, glaube ich, ne? Teilgenommen, genau, und performte genau diesen Song Dreamer nochmal, 24 Jahre nach dem Erscheinen der Single. Ich weiß nicht, wie weit sie damit gekommen ist. Ich habe auch keine Ausschnitte aus dieser Sendung gefunden oder gesehen. Aber also genau, das ist das Letzte, was man von der Sängerin Janice Robinson.
Aber der Song ist ja nicht unbekannt oder so, dass sie damit nochmal auftreten. Der Song ist ja nicht unbekannt, dass sie damit nochmal auftreten kann.
Ja, wahrscheinlich dann in einer anderen Form, ne? Also viel abgeschwächter, ohne Beat und so weiter oder vielleicht irgendwie ganz a cappella, weiß man ja nicht. Aber ist überhaupt nicht unbekannt und den muss man kennen und den kennt man. Also den muss man nicht kennen, aber und ich denke mal, wenn da Profis in der Jury sitzen, werden die den kennen. Tja.
Living Joy Dreamer, die Nummer 11.
Dreamer. Platz 87 nur in Deutschland, finde ich eine Frechheit. UK auf Platz 1.
Ja, aber 95 war, wir haben es schon gesagt, ein komisches Jahr.
War wirklich komisch, ja. Titel Nummer 12 ist von Nina, also dem Frauennamen Nina, einer Sängerin. The Reason Is You heißt das Lied. Und der Text beginnt, also so viel mehr muss man gar nicht wissen, der Text beginnt mit Dum, dum, du, 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 I know I will lose you. Und Nina hatten wir bereits in unserem Podcast schon bei mehreren Gastauftritten, nämlich als Sängerin beim Captain Hollywood Project zum Beispiel und bei der Band Intermission. Und das ist jetzt ihr erster Solo-Hit, wobei man jetzt nicht unbedingt von Hit sprechen kann, weil The Reason Is You es nicht mal in Deutschland in die Charts geschafft hat. In Spanien auf Platz 2 und in Belgien sogar auf Platz 1.
Ich habe die These, dass wir 20, 25 Sängerinnen haben, die in 320 Dance-Projekten aufgetreten sind. Also wir haben gar nicht so viele Sängerinnen, aber wir haben Tausende an Dance-Projekten. Und die haben einfach immer nur ausgetauscht. Genau. Ja.
Es sind auch immer dieselben Produzenten, ne? Also wie Stichwort Nosy Katzmann und so weiter. Das sind ja Alex Christensen, die tauchen ja auch immer mal wieder auf in verschiedenen Projekten und dann mit denselben Sängerinnen oder mit ähnlich. Da wird sehr rotiert. Aber auch die Rapper haben ja untereinander gewechselt.
Ja.
Eigentlich war das alles ein riesiges Projekt. Es war ein europäisches, es war das erste große europäische Projekt.
Eurodance war ein EU-Projekt.
Ja, richtig.
Das hat vielleicht.
Das lief undercover, aber das, ja.
Ja, das hat vielleicht sogar Helmut Kohl mit reingebracht.
Richtig, richtig. Warum nicht mal über Popkultur gehen?
So.
Die nächste Band auf der CD1 sind die 20 Fingers. Die hatten wir auch schon beim letzten Mal. Ich darf ja nicht sagen, wie der Titel heißt. Und dieses Mal ist es der Titel Lick It zusammen mit der Sängerin Rola. Also R-O-U-L-A, Rola. Es klingt irgendwie portugiesisch. Ich würde behaupten, es ist portugiesisch, aber ich weiß es nicht. Ist ein ähnlich anzüglicher Text wie der Vorgänger-Hit, den wir in der letzten Brauwitz besprochen hatten. Klingt harmlos, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Anspielen. Hast du extra eine Stelle ausgesucht mit wenig Text?
FSK 6 halt.
Muss man nicht übersetzen, muss man sich auch nicht genau durchlesen. Ist aber nett und geht irgendwie wieder in die Beine. Also 20 Fingers hatten es einigermaßen drauf, ganz gute Musik zu produzieren, die tanzbar war, ne?
Ja.
Genau, Nummer 1 in Italien, was auch immer das heißt. Nummer 4 in Deutschland, also relativ erfolgreich. Ja. Und jetzt kommen wir weiter zu einem weiteren italienischen Hausprojekt, und zwar zu Alex Party mit Don't Give Me Your Life, und auch da möchte ich gerne reinhören.
Ich habe übrigens das jetzt ganz häufig schon gehabt in den letzten 2 oder 3 CDs, dass ich Songs wiedererkenne und nicht im Entferntesten wusste, von wem das war und wie das Ding hieß. Alex Party, Don't Give Me Your Life, noch nie gehört. Aber diesen Song, den kenne ich natürlich.
Ja, den kennt man. Ja, ist einem geläufig, das stimmt. Alex Party, man denkt ja auch, Alex Party sei ein DJ oder also ne, vielleicht ein geiler englischer DJ oder so, aber und jetzt stärkt sich wieder unsere Theorie, dass das alles eine Suppe war in den 90ern. Das sind wieder die Brüder Paolo und Gianni Visnadi, die Italiener, die auch, die wir gerade schon mit Live and Joy, mit dem Projekt Live and Joy hatten. Also Alex Party sind wieder diese beiden italienischen Brüder.
Haben wir das schon mal gehabt, dass zwei Songs von einem Projekt auf einer CD sind?
Bei Produzenten hatten wir das,
ja.
Nosy Katzmann, glaube ich, auch, aber so in der Form noch nicht.
Alex Christensen war auf den ersten 3 CDs wahrscheinlich jeweils 5-mal drauf.
Ja, der hat die zusammengeklebt, die ersten 3 Ausgaben.
Ja. Ja. Alex Party. War der Chart erfolgreich?
Ja, also in Deutschland auf 24, naja, und der höchste Charteinstieg in Großbritannien, Platz 2.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in Großbritannien funktioniert, dieser Song.
Der funktioniert gut. Das glaube ich auch, dass der gut funktioniert hat, ja. Alex Party, also eigentlich die Visnadi-Brüder aus Italien. Naja, jetzt kommen wir zu Rolf Meyer-Bode. Und welcher Name versteckt sich hinter Rolf Meyer-Bode? R&B. Rolf Meyer-Bode und Farid Garajedagi, auch als R&B bekannt, mit dem Titel Love is an Ocean. R&B ist einem auch als Projekt geläufig, glaube ich. Wenn man so im Trance-Bereich der 90er guckt, da ist R&B, da kam man an R&B eigentlich nicht vorbei. Relativ atmosphärischer, geheimnisvoller, ja, Trance oder Techno. Ich möchte das Wort Techno da fast gar nicht anfassen, aber wahrscheinlich dann doch. Die haben ja auch sehr lange und sehr erfolgreich Platten veröffentlicht, oder?
Haben sie, ne? Also ich bin ja, wie gesagt, nicht so ganz firm beziehungsweise ganz sattelfest, was Techno angeht, und möchte mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die sind über Jahre dann ein Begriff gewesen.
Und die haben ja auch, also die haben im Dance-Bereich, hatten die ganze musikalische Palette, also von Ambient bis Happy Hardcore, was ich ja eine unmögliche Form des Techno finde, aber da war alles vertreten, ja. Platz 23 in Deutschland. R&B mit Love is an Ocean. Sehr, sehr deeper Titel. Jetzt kommen wir zu, wir bleiben deep. Titel 16 ist nämlich Friends von Scooter, unseren alten bekannten Scooter. Und zu Friends muss man nicht viel sagen, außer dass man das Lied erkennt durch diese sehr high-gepitchte, hochgepitchte Stimme. Womit dann Scooter ja ab dem, ich glaube, ab dem Song dann nur noch oder fast nur noch gearbeitet haben. Das Video zu dem Lied Friends wäre eigentlich ganz nett anzuschauen, weil es eine Geschichte erzählt und in Paris gedreht wurde. Und es ist wirklich nett, weil es ja, weil es schöne Bilder aus der Straße, aus Stadtteilen gibt und so weiter, die man sich gerne anguckt. Aber dann wird leider in einigen Einstellungen H.P. Baxter eingeblendet, wie er aus einem Auto heraus in die Straßen von Paris brüllt. Also, und da denkt man dann, ja.
H.P. Baxter brüllt ja eigentlich immer.
Ja. Kann der, also ja, wie ist es eigentlich, wenn man hinter dem im Supermarkt steht? Der war ja mal mein Nachbar in Hamburg, aber also so in der Straße oder im Platter gewohnt, aber ja. Ich habe den nie so richtig im Supermarkt gesehen. Aber ich stelle mir vor, wenn man dann sagt, entschuldigen Sie, würden Sie bitte den Warentrenner benutzen? Und der dreht sich um, der kann aber nicht mehr normal reden, weil er das seit 20 Jahren nicht gemacht hat. Und brüllt dann einfach. Ja, klar, gerne. Brüllt er dir ins Gesicht.
Aber immer so mit erhobenem Zeigefinger und weghauen. Oder, dass ja, genau. Oder dass er dieses Mikro, was er ja auch immer in der Hand hatte. Dieses, der hatte ja nicht das normale Mikro in der Hand, sondern immer so ein Ding, was man direkt so richtig umfassen konnte, so ein Mikro. Und dann hat er das vielleicht dann auch immer gleich in der Hand.
Ja. Statt so einer, ja, also wie eine Armprothese eigentlich, also ja. So ein Mikro dran. Ja. Ja, angenehm, angenehme Vorstellung.
Ja, sehr schön.
Ja. Scooter mit Friends, ja. Jetzt kommen wir zu etwas, was ich, also das wirft einfach nur große Fragezeichen in mein Gesicht. Imperio mit Nostra Culpa. Und das ist auch etwas, was man selten liest, war ein österreichisches Dance-Projekt. Und Wikipedia sagt Folgendes. Die Kennzeichen von Imperio ist der Monumental-Sound, der Anleihen an Monumentalfilme der 50er und 60er Jahre nimmt. Ferner werden immer wieder Bezüge zur römischen Antike genommen. Die Band kann in ihrer Anfangszeit noch als typischer Vertreter des Eurodance der 90er Jahre angesehen werden. Sie entwickelten sich doch im Laufe der 90er Jahre zunehmend in die Richtung des Dance-Trance-Genres weiter. Also, festhalten. Die haben sich weiterentwickelt vom Eurodance in Richtung Dance-Trance-Genre. Wo ist der Unterschied?
Ich weiß es nicht.
Also, da kommt halt, ich auch nicht, da kommt dann Trance, da kommt noch Trance hinzu, aber.
Ist das dann der ernsthaftere Techno?
Ich weiß nicht. Eurodance, ja, vielleicht. Das war dann schon, also unter einigen Künstler, Künstlerinnen und DJs und so, vielleicht dann schon angesehener, weil das waren dann nicht mehr so Spaßprojekte und Rumhüpfen, sondern da wurden dann Platten aufgelegt. Das ist vielleicht nochmal was anderes dann. Es gibt also keinen verzeichneten Charteintritt in Deutschland, keine Chartplatzierung, habe nichts gefunden. In ihrer Heimat Österreich waren sie auf Platz 3.
Das ist schön.
Hören wir nachher vielleicht, weiß ich noch nicht, hören wir vielleicht. Wenn wir lustig sind, hören wir dann nochmal rein später, aber das sage ich noch nicht. So, jetzt schöner spanischer Titel von DJ Hooligan, Sueño Futuro, Zukunftstraum würde ich das jetzt übersetzen. Kein riesiger Hit von Dahul, wobei der im Vergleich jetzt zur elektronischen Konkurrenz hier auf dieser Bravo-Szene doch erstaunlich nett daherkommt. Platz 51 in Deutschland, DJ Hool mit Sueño Futuro. Jetzt kommen wir zu einem, ich finde, Phänomen auf dieser Bravo-Hits. Da habe ich gedacht, das ist auch wieder etwas, über das ich bestimmt 10 Jahre nicht nachgedacht habe. Und zwar Don't Love heißt der Titel von Wings.
Ja.
Kanntest du, wusstest du, oder?
Ich hatte es wahrscheinlich ganz tief vergraben. Als ich es wieder gehört habe, habe ich gedacht, Erklär's mir bitte.
Ich dachte, dass du da jetzt etwas euphorischer um die Ecke kommst.
Nee, komme ich nicht. Und als ich das mit Menschen besprochen habe, die diesen Song dann auch kennen, waren die auch euphorischer als ich.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Es gibt so einige Hörerinnen und Hörer, da weiß man schon ungefähr, worüber man dann mit ihnen, weil sie ja in unserem Freundeskreis auch stattfinden, spricht. Und darüber wird zu sprechen sein, glaube ich. Wings Don't Love. Wings ist ja eigentlich, oder ist das Pseudonym des amerikanischen Techno-DJs Josh Wink. Und der war ja wirklich eine Hausnummer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also eine Legende in den 90er Acid House und Techno-Zeiten. Und Don't Love, dieser Titel oder das Lied, ist ja unwiederkennlich durch diesen Lachloop gekennzeichnet. Also es wird durch den ganzen Song hindurch gelacht. Das ist eine Wiederholung von Gelächter. Und wenn man das hört, kennt man es auch.
Ja, das hören wir wahrscheinlich später auch nochmal.
Das hören wir, also sage ich völlig wertfrei jetzt noch. Wir hören es später noch einmal. Mhm. Platz 26 in Deutschland. Tatsächlich keine Chartplatzierung in der Heimat USA des Künstlers. Ja. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Titel auf der CD1 und ich würde sagen, das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss dieser Fun-CD1 Und bitte mal diesen absoluten Disco-Giganten anspielen, Andreas.
Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe, man kennt mich im Schlumpf-Saloon. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe, yippie-i-yay und yippie-i-yo. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe, man kennt mich im Schlumpf-Saloon. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe, yippie-i-yay und yippie-i-yo.
Darf man sagen, dass das ein Meilenstein des 90er-Techno ist?
Ich bin, also, ich bleibe ratlos zurück, was das angeht. Ich kenne natürlich diese ganzen Schlumpf-Veränderungen von Songs und dass es da mehrere CDs gab und so. Aber ich frage mich dann auch, warum kaufen sich das Leute und hören das mehrfach? Oder was ist das?
Ja, ich verstehe überhaupt nicht, wer das kauft, konsumiert, wo das stattfindet. Keine Ahnung. Null, keine Ahnung.
Wird das unter der Ladentheke verkauft? Wird das in einer braunen Tüte verkauft? Oder kann man das wirklich vorne im Laden kaufen? Es hat ja auch Charts-Erfolge gehabt.
Ohne Ende. Ja, bis heute. Bis heute. Was aber laut Wikipedia bringt dieser... Letztlich kann man sagen, dass der Massenerfolg des Schlumpftechno, ich zitiere mal, nicht nur den Musikstil als solchen, sondern auch die Schlümpfe ein Stück weit in Misskredit brachte.
Aha.
obwohl das so ein finanziell starkes Projekt ist, ne? Also diese Musik. Ich muss einmal, um zu verstehen, was die Schlümpfe da machen, muss man kurz einen kleinen Absatz aus Wikipedia vorlesen.
Ja.
1977 erhielt der niederländische Komponist und Schlagersänger Pierre Kartner den Auftrag, zu Werbezwecken ein Lied über die Schlümpfe zu schreiben, bei dem er sämtliche Gesangsparts selber sang, die der Schlümpfe eingeschlossen, wofür die Tonlage seiner Stimme mittels Pitching elektronisch erhöht wurde. Und jetzt ein schöner Halbsatz. Ein Verfahren, das seither für alle Songs mit Schlumpfbeteiligung üblich ist.
Ja. Alle Songs mit Schlumpfbeteiligung. Würden wir nicht
alle
immer,
Songs mit Schlumpfbeteiligung.
Würden, ja. würden
Und es
wir
waren
nicht,
viele. Es waren sehr viele.
Ja, würden wir nicht dieses Mal einen Song als Titel des Podcasts haben, hätte ich jetzt gesagt, alle Songs mit Schlumpfbeteiligung als Titel.
Alles. Ja, genau. Ja, zum Glück ist es nur einer auf dieser CD. Und es ist der letzte Titel auf der CD 1.
Es ist eine durchaus bunte Mischung gewesen auf der CD 1 der Bravo Hits 10. Und Jenny hat uns durch die 20 Titel durchgeführt. Auf der Bravo Hits 10 waren auf der zweiten CD 19 Songs. Aber die 74 Minuten 42, die, glaube ich, eine CD fasst, die wurden komplett ausgenutzt. Und über die CD 2, die ich euch gleich vorstelle, darüber sprechen wir gleich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
CD 2, der Bravo Hits 10, fängt mit einem Song an, der vielleicht die 90er nicht im Techno, nicht im Dance, nicht in der Alternative-Szene, nicht in der Pop- oder Rock-Ecke, aber die, das ein Lebensgefühl der 90er, beziehungsweise ein Teil, der zu den 90ern dazugehört, absolut kennzeichnen. Und wir müssen damit anfangen, uns das mal anzuhören. Welches Bild kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du das hörst?
Henry Maske.
Ein Mann, der zu Boden guckend einen furchtbar hässlich angemalten Bademantel trägt und der zu einem Boxring geht. Das ist das erste Bild, was ich im Kopf habe.
Ja, ja, ja.
Vangelis. Ich habe früher immer gedacht, er hieß Vangelis, aber er heißt tatsächlich Vangelis. Aus Griechenland ist ein Komponist und er war einer der Pioniere der elektronischen Musik, hat man ihn auf Wikipedia genannt. Er wurde zu seinen Produktionen zur Filmmusik von Chariots of Fire oder Blade Runner berühmt und Conquest of Paradise. Und dieser Song, Conquest of Paradise, das war der Titel des Stück von diesem Film. Ridley Scotts 1492, die Eroberung des Paradieses. Dort war dieser Song drauf, beziehungsweise war es ein Hauptstück. Aber der Film hat nicht funktioniert damals und dieses Stück hat auch nicht funktioniert. Und irgendwann hat Henry Maske diesen Song gehört und hat sich gedacht, boah, das möchte ich als Einmarschmelodie haben für meinen Kampf, für meinen nächsten. Und dann hatte er am 8. Oktober 94 hatte er diesen Song dann reingebracht, also zum ersten Mal. Und 15 Millionen Zuschauer hatte dieser Boxkampf damals. Und dann sind die Leute alle danach in die Plattenläden gegangen und haben sich diese Single geholt. 11 Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts, in Deutschland dreifach Platin bekommen. Die Soundtrack-LP nochmal 5-mal Gold. Und das Album, wo das drauf war, also zu dem der Soundtrack zu 1492, wurde mit Gold und Platin in über 17 Ländern ausgezeichnet. In Deutschland auf Platz 1, 39 Wochen in den deutschen Charts.
Wahnsinn.
Ja, in der Schweiz 36 Wochen in den Charts auf Platz 1. In Österreich nur auf Platz 2 gekommen, 25 Wochen in den Charts. Aber Henry Maskes Kämpfe waren damals so derbe Straßenfeger. Das war der Wahnsinn. 15 Millionen Menschen haben diesen Kampf geguckt.
Ja, kann man überhaupt nicht drüber. Warum hat ja auch jeder geguckt. Das war wie Wetten, das gucken abends. Man hat sich die Kämpfe angeschaut.
Ja, und im besten Fall lief erst Wetten, das und dann kam der Kampf von Henry Maske.
Ja, da durfte man auch länger wach bleiben.
Ja, also das war ernsthaft, das war ein so derartiges Phänomen. Und diesen Song gab es halt schon seit 92 und Ende 94, als Henry Maske diesem Song oder diesem Stück aufs Pferd geholfen hat, gab es danach kein Halten mehr. 11 Wochen auf Platz 1 in den deutschen Charts, 3-mal Platin in Deutschland, Platin in den Niederlanden und Gold in Österreich und insgesamt 1,6 Millionen Platten sind da nochmal verkauft worden von diesem Stück. Und ja, also es gehört zu den am meisten verkauften Singles Deutschland ever. Auf Platz 15, zusammen mit I'll Be Missing You von Puff Daddy, Flugzeuge im Bauch von Oli P. und Mambo No. 5 von Lou Bega.
Ja. Ja, finde ich überraschend, dass es dann doch so stark war.
Also, was für ein Song, beziehungsweise was für ein Phänomen damals in 1995. Deutschland war im Henry-Maske-Fieber, wir haben über Darius Michalczewski eben schon gesprochen, das war Song 1. Song 2, da musst du mir ein bisschen raushelfen, die Kelly Family mit Roses of Red. Es war kein so richtig doller Song, den die Kelly Family damals hatte. War auf Platz 15 in den deutschen Charts, in Schweiz auf Platz 21 und in den deutschen Jahrescharts dann nochmal auf Platz 67. Aber es gab schon mal bessere Nummern von der Kelly Family, oder?
Ja, das stimmt, ja. Und Maites Stimme damals, die das, glaube ich, singt, den Titelsong singt, den Song singt, die Titelstimme, ist schwierig gewesen.
Ja, anstrengend so ein bisschen.
Ja, also die Männerstimmen funktionierten leider zu der Zeit noch besser bei der Kelly Family. Ja, Roses of Red war keine große Nummer, aber hartnäckige Ohrwurm bei mir seit ein paar Tagen.
Ich habe andere Ohrwürmer. Ich hatte Schlumpfen Cowboy Joe für 2 Tage. Das ist auch nicht
schön. Ja, schön.
Ja, das war auf der 2. Auf der 3 haben wir Celine Dion. Ein paar Jahre bevor sie die Titanic hat sinken lassen, hat sie Think Twice gesungen. Ein Song wurde von Andy Hill und Peter Sinfield produziert bzw. geschrieben, produziert von Christopher Neal und Aldo Nova. Und in diesem Song geht es darum, dass sie ihren Freund, Mann, Liebhaber etc. anbettelt, sich das ein zweites Mal zu überlegen, ob er sie verlassen möchte. Und es war die 3. Single von ihrem Album The Color of My Love von 1993. Und Think Twice ist in Deutschland auf Platz 19 gelandet, 33 Wochen in den Charts. In der Schweiz auf Platz 6 und im UK war es auf Platz 1 sogar, 31 Wochen in den britischen Charts und hat über 1,5 Millionen Singles insgesamt verkauft. Einer der größeren Hits von Celine Dion und wir hören diesen Song nachher genauso wie den von Janet Jackson, Whoops Now. Whoops Now ist eine Feel-Good-Nummer, wie ich finde.
Hat man auch sofort im Kopf, wenn man es liest, ist so richtig, kommt so locker flockig daher.
Ja, wurde im Januar 95 in den USA als Doppel-A-Single veröffentlicht, zusammen mit dem Song What Will I Do? Und in den USA, wie gesagt, wurde es als Doppel-Single veröffentlicht, damals, oder in Großbritannien, Entschuldigung, landet es auf Platz 9 in den britischen Charts. In Deutschland wurde Whoops Now nur als einzelne Single veröffentlicht und kam dann auf Platz 11 und ist 19 Wochen in den deutschen Charts gewesen. Und das ist so ein kleiner Sommerhit gewesen damals, 95, weil das ist eine leichte Popnummer, da muss man sich nicht groß mit anstrengen oder mit beschäftigen, sondern ist einfach locker flockiger Pop und ich glaube, der wird auch heute noch im Formatradio gespielt, wenn das Beste von den 80ern und 90ern gespielt wird.
Bin ich mir auch sicher. Janet Jackson konnte sowieso nicht so viel falsch machen zu der Zeit.
Nee, in Island auf Platz 33.
Wichtig, dass wir das nochmal wissen.
Wichtig. Und ja. In Polen auf Platz 7 und in Neuseeland auf Platz 1 damals gewesen. Ja. PJ and Duncan, If You Give My Number. If I Give You My Number heißt dieser Song. PJ and Duncan haben wir beim letzten Mal gehabt und da wurde ich etwas verlacht und da wurde gesagt, hier PJ and Duncan, Mensch, die kennt doch jeder in Großbritannien, haben die inzwischen die größten Shows und Anthony McPartlin von PJ and Duncan, und da habe ich dann hinterher noch darüber nachgedacht, beziehungsweise habe es mir nochmal angeguckt, Anthony McPartlin ist auch bei Tatsächlich Liebe zu sehen, dem Weihnachtsepisodenfilm, wo er nämlich dem alternden Rockstar dann nochmal die Show gibt und Show überlässt, und da ist nämlich der eine von PJ and Duncan mit dabei. Sie hatten ihre eigene Samstagabendshow, And in Deck Saturday Night Takeaway, und von 2002 an haben sie die Show I'm a Celebrity, Get Me Out of Here präsentiert bzw. moderiert, und dann hatten sie auch noch Britain's Got Talent. Also PJ und Duncan mussten sich nicht auf ihre Musik verlassen, sondern sind dann wirklich große Showmaster geworden. Und If I Give You My Number ist aber in Deutschland nicht in die Charts gegangen. In UK waren sie 10 Wochen in den Charts auf Platz 15 oder auf der 6 der zweiten CD ist Schwester S. Und hier kommt die Schwester ist da drauf. Und das ist ganz lustig, weil wir hatten beim letzten Mal bei der Bravo Hits 9 hatten wir Ja klar drauf. Aber hier kommt die Schwester ist eigentlich die erste Single gewesen von Sabrina Setlur damals. Beziehungsweise wie Schwester S, wie sie sich damals nannte. Und da haben sie wahrscheinlich gedacht, Mensch, jetzt müssen wir das nochmal nachziehen, weil Hier kommt die Schwester ist eigentlich ein ganz cooler Song. Und ist aber in Deutschland nicht in die Charts gegangen, aber wurde vor Ja klar veröffentlicht.
Finde ich fast genauso gut. Also ich finde, der kommt sehr gut daher. Der beginnt ja schon ziemlich brachial im Sinne von, die rappt ja schon gut los und die erste Strophe ist ganz schön kantig. Also ich finde den gut.
Ich mag den auch. Ich mag den tatsächlich auch. Und ich habe beim letzten Mal schon positive Worte zu Ja klar gefunden und ich finde auch positive Worte zu Hier kommt die Schwester. Den können wir uns sogar nochmal anhören. Ach, den habe ich sogar vorbereitet. Warte.
Und steh wie P über den D, I-N-G, E-N, und rate dir Rennen, wenn...
Das ist gut gemacht.
Das ist gut gemacht, die Stimme, der Flow, die ist schon, die ist okay. Die ja. war sehr okay als Rapperin.
Finde ich nämlich auch. Das war Schwester S, Hier kommt die Schwester. Auf der 7, und da musst du mir jetzt nochmal wieder aushelfen, weil du ja eine große Hip-Hop-Leidenschaft hast. Tupac, Dear Mama. You all appreciate it. Tupac, über den es ganz viele Filme und Dokumentationen gibt, weil er mit 25 erschossen worden ist und es das Gerücht gibt, dass das Biggie war, hier Notorious B.I.G. war, und dass da damals dieser Beef war zwischen Notorious B.I.G. und Tupac. Wie wichtig war und ist Tupac für die Hip-Hop-Szene? Kannst du mir das sagen, bitte?
Es gab zwei Hip-Hop-Szenen eigentlich. Also es gab, und das war ja auch genau dieser Konflikt, für den er ja vermutlich leider sterben musste, die East und die West Coast. Ich war East Coast und Tupac ist West Coast. Für mich, für meine musikalische Entwicklung war er tatsächlich nicht so wichtig, aber den Impact, den Tupac hatte auf die Musik, also auf Rap in den 90ern, war unglaublich groß.
Er hatte sehr viele, sehr gewaltverherrlichende Songs auch. Also hat nichts vor den Mund genommen, um seine Texte rauszuhauen. Aber Dear Mama ist ein Song für seine Mutter. Und in diesem Song schildert er die Armut als Kind und die Sucht der Mutter mit Crack. Aber er lässt überhaupt kein schlechtes Haar an ihr, sondern sagt, er hat sie geliebt etc. Und das war ein sehr sanftes Stück von Tupac, was überhaupt gar nicht in die Zeit damals zu ihm dann auch passte.
Stimmt, aber er hat ja auch mit Janet Jackson in dem einen Film mitgewirkt. Der hat seine softe Seite auch schon zeigen können. Da war er nicht so scheu vor.
Dear Mama ist auf Platz 81 in den deutschen Charts gewesen, im UK 27 auf Platz 27 und in den USA auf Platz 29 Wochen dort in den Charts. In Deutschland war es kein großer Song. Und wie gesagt, 97 wurde er erschossen und es gibt Filme, es gibt Dokumentationen dann auch über diesen Beef zwischen West Coast und East Coast. Und das ist eine recht sehenswerte und spannende Phase auch des Hip-Hop damals gewesen. Tupac ist auf jeden Fall hier auf der 7 gewesen mit Dear Mama, die extra clean Version und der Baby Mama Mix. Auf der 8 Bekannte, die wir beim letzten Mal schon gehört haben, Sparks. When I Kiss You, I Hear Charlie Parker Playing. Und ich mag den Songtitel so gerne. Charlie Parker war ein US-amerikanischer Musiker, Altsaxophonist und Komponist. Und wenn ich dich küsse, höre ich Charlie Parker spielen. Und das finde ich, das ist eine tolle Metapher, ist ein tolles Bild.
Ja, ist es wirklich, ja.
Auf Platz 36 in den deutschen Charts, 61, Entschuldigung, in den deutschen Charts gewesen, auf Platz 36 im UK. Aber es war kein großer Hit. Es war jedenfalls nicht dieser große Hit wie When Do I Get to Sing My Way, den wir beim letzten Mal schon hatten. Auf der 9 haben wir einen Song, den haben wir am Anfang schon gehört und ja, wir hören einfach mal rein.
Das sind so Songs, die einen dann noch in die Träume begleiten.
Aber keine guten Träume.
Keine guten.
Quietscheentchen, Cosmics featuring Ernie. Quietscheentchen, das war ein Eurodance-Musikprojekt von Manfred Holz, Jürgen Blomke und Michael Buchner. Und sie haben mit Dance-Remixen von Sandmännchen Erfolge gehabt und haben, ja, dann haben sie mehrere Sachen aus deutschen Kindersendungen etc. rausgenommen und haben dann daraus Singles gemacht. Und es ist ein Satz, der eigentlich in Stein gemeißelt gehört aus Wikipedia, ist: die Nachfolgesingle Kekse, in Klammern Lecker Happa Happa, konnte sich ebenfalls in diesen Charts platzieren.
Ja, es war einigermaßen fantasiereich, diese Titel und Texte.
Ja, ist genau an dem Tag veröffentlicht worden, wo die Bravo Hits 10 rauskam, am 26. Mai 95. Vielleicht haben sie auch gar nicht die Single rausgebracht, sondern nur auf dieser CD, auf der Bravo Hits 10 mit drauf gehabt.
Wäre schön, wenn es so wäre.
Wer kauft sich Cosmics featuring Ernie im Laden und sagt, da gehe ich jetzt an die Theke mit, an die Kasse mit?
Ja, einmal die Techno ist cool von den Schlümpfen und dann nochmal Cosmics mit Quietscheentchen, bitte.
Na, Sie haben aber Geschmack.
Ja, na, Sie haben wohl heute noch was vor. Ja, zwinker, zwinker.
Auf Platz 17 in den deutschen Charts, 11 Wochen war es. 11 Wochen war es in den deutschen Charts. Naja. Danach, es ist ein kleiner Bruch von Quietscheentchen zu Moby. Moby ist ja eigentlich mit dem ganz großen Erfolg gesegnet durch seine Platte Play, die er Ende der 90er dann rausgebracht hat, was einen unglaublichen Erfolg nach sich brachte. Und er ist bis heute einer der meist respektierten Musiker, die es dann so gibt. Und dann, wo er auch als Aktivist ist, er auch unterwegs etc. 1995 wäre er beinahe drauf und dran gewesen, das Ganze hinzuschmeißen, weil er nicht so diesen Erfolg hatte. Every Time You Touch Me ist nämlich auch nicht erfolgreich gewesen. Nur in Großbritannien auf Platz 28. Und er hat mal erzählt, dass er eigentlich Mitte der 90er aufgeben wollte und dann nur noch eine Platte machen wollte. Und das war die Play. Und die ist dann komplett durch die Decke gegangen. Eine Platte, die ich bis heute sehr, sehr gerne höre. Why Does My Heart Feel So Bad ist ein Übersong. Every Time You Touch Me von Moby war 1995 kein großer Erfolg, jedenfalls kein großer Charts-Erfolg. 1994 hatte er einen Semi-Hit mit Feeling So Real. Das spielt er übrigens auch heute noch auf Konzerten. Aber damals hat er gedacht, naja, vielleicht bringt es nichts. Vielleicht habe ich nicht diesen Erfolg. Und Gott sei Dank ist er dran geblieben.
Ja.
Mochtest du die Play von Moby?
Es war nicht meine Zeit und ich habe dann einige Stücke später gehört, also wie das so oft der Fall ist jetzt in den Jahren 94 und 95. Ich bin dann viel später zu gekommen. Aber ich mag die meisten Stücke von Moby, ja.
Moby mit Every Time You Touch Me auf der 10. Loft mit Don't Stop Me Now, eine deutsche Eurodance-Gruppe. Loft steht für Live Our Father's Teaching. Die hatten wir auch schon ein oder zweimal. Und die Single, die wir hier auf dieser Platte haben, Don't Stop Me Now, das ist keine Coverversion, Gott sei Dank keine Coverversion des Queen-Songs, ist nur auf Platz 61 in den deutschen Charts gewesen. Und und wir haben ja auch schon mal die Seite hitparade.ch angesprochen, wo man so ein bisschen beurteilen kann, diese Songs beziehungsweise auch bewerten kann und so. Und der User Song hat damals nur 3 von 6 Sternen gegeben, hat dazu geschrieben: Melodie und Gesang sind okay, Aber für einen Dancer ist mir das zu seicht. Anspruchsvoller Dance-Fan.
Ja. Für einen Dancer ist ihm das zu seicht.
Ja. Mhm. Was sagt der zu Wings? Was sagt der zu den Schlümpfen? Was sagt der zu Cosmics featuring Ernie, wenn ihm Loft schon zu seicht ist?
Ja. Berechtigte Frage.
Ja. Zu Penelope, Take Your Chance, brauchen wir nichts sagen, ist auf der 12. Auf der 13 aber haben wir wieder eine Coverversion. Wir haben einige Coverversionen hier heute drauf. Sandra, Maria Magdalena Sandra, hat 93 nochmal versucht mit einem Hit und sie hat damals Nights in White Satin gecovert von The Moody Blues aus dem Jahr 1967. Das war gesungen von Justin Hayward und es ist ewig häufig, es ist gecovert worden. Elkie Brooks, The Dickies oder dann auch Sandra, zum Beispiel Barclay James Harvest haben es auch gecovert und Sandra hat es versucht und ist nicht wirklich erfolgreich damit gewesen. März 95 ist es veröffentlicht worden, Nights in White Satin, auf Platz 86 in der deutschen Chart gewesen und wir hören es nachher noch. Auf der 14 ist Simple Minds drauf, Hypnotized. Wir haben beim letzten Mal über She's a River gesprochen und das ist ein Song, der mir heute sehr nah, immer noch am Herzen ist. Hypnotized war die Nachfolgesingle von Simple Minds auf der CD, die auf der She's a River auch drauf war. Hypnotized hat allerdings nicht so richtig gut funktioniert. In Großbritannien auf Platz 18 noch gewesen, aber in Deutschland nur auf Platz 62. Und da hören wir einmal gerade noch rein.
Defense is my innocence. I've been hypnotized.
Ist ein Song, der einem wieder in Erinnerung kommt, ne?
Ja. Ja, genau, kommt da und es ist ein super Song. Simple Minds halt. Aber es ist ein wirklich guter Song.
Ich mag die Stimme des Sängers von den Simple Minds total gerne von Jim Kerr.
Ja.
Da bewegt sich was in mir.
Aha, was denn?
Also es das ist Herz. Das Herz, ja. Jim Kerr hat eine fantastische Stimme.
Ja, und das ist so die richtige Mischung von Melancholie und guter Musik.
Ja, leider zuletzt dann immer so ein bisschen bei Night of the Prom Star gewesen und vielleicht nicht mehr so den Erfolg gehabt wie in den 90ern beziehungsweise 80ern, aber die Band hat eine durchaus veritable Hitdichte gehabt in den 80ern und 90ern und sind eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Erste Beichte, die ich hier heute treffe, und ich habe ja schon einige Beichten in diesem Podcast getroffen und gebracht. Bei der nächsten Band bin ich nächstes Jahr auf dem Konzert.
Fury in the Slaughterhouse. Ja, das hattest du schon erzählt.
Ja.
Das hast du uns doch schon erzählt, oder?
Ja, Fury in the Slaughterhouse werden 2022 in Bad Oeynhausen auftreten. Und da ist Andreas. Wer, und das ist jetzt auch wieder eine These, die ich aufstelle, wer aus meiner Generation nicht zu Won't Forget These Days von Fear in the Slaughterhouse geschunkelt hat, der hat nicht gelebt. Zusammen mit
ich fühle mich nicht angesprochen.
Nein, du warst zu jung damals. Meine Generation. Zusammen mit den Scorpions, Terry Hawkes und Moose T, da bildet Fury in the Slaughterhouse den Mount Rushmore von Hannover. Und wir brauchen nicht diese Reiterstatue vor dem Bahnhof in Hannover. Wir brauchen den Mount Rushmore dort und dort dann die Konterfeis dieser vier Künstler bzw. Bands.
Der Mount Rushmore von Hannover.
Ja.
Ich kann nicht fassen, dass du das gerade gesagt hast. Als ob das ein Ding wäre, als ob das etwas wäre.
Ja. Da muss Klaus Meine drauf, da muss hier der Sänger von Terry Hawkes drauf, muss Moose T drauf und dann müssen die Wingenfelder Brüder drauf. 1986 bis 2008, dann haben sie sich getrennt, dann haben die Wingenfelders nur alleine so ein bisschen Musik gemacht und zwar seit 2017 bestehen sie wieder. Und die die Platte ist The Hearing and the Sense of Balance, auf der das drauf ist. Habe ich auch tatsächlich noch in meinem Plattenregal liegen oder in meinem CD-Regal. Und Down There ist die Single gewesen. Das war die zweite Single von dieser Platte The Hearing and the Sense of Balance. Und Down There ist auf Platz 83 in den deutschen Charts gewesen als Single. Aber auch das ist eher eine Band gewesen, die über die normalen CD-Verkäufe kam. Fury in the Slaughterhouse. War das jetzt ein großes Plädoyer für Fury?
Ja, aber völlig zu Recht. Also und auch total okay.
Ja, da bin ich froh. Über Duran Duran haben wir schon sehr häufig gesprochen hier auch in diesem Podcast. Die haben 1995 Perfect Day von Lou Reed gecovert. Perfect Day war ein Song, der sehr, sehr häufig gecovert worden ist. Und Lou Reed, leider schon verstorben, großer Künstler, aber ein sehr streitbarer Künstler. Ich möchte noch einmal gerade die Geschichte erzählen. Es gibt in dem Interviewmagazin Galore in Deutschland, gibt es von vor 5 oder 6 Jahren ein Interview mit Lou Reed. Und du denkst danach, Junge, Junge, Arroganz, das wird in ganz großen Lettern geschrieben, Lou Reed. Also ein so derbes Interview habe ich lange nicht gelesen und wir verlinken es mal in den Shownotes, weil das muss gelesen werden, dieses Interview nochmal. Es war ein fantastisches Interview damals. Und Duran Duran haben es gecovert damals, ist nicht groß erfolgreich gewesen, auf Platz 28 in UK, ansonsten nicht in die Charts gegangen, brauchen wir nicht so richtig rübergehen. Mochtest du Lou Reed, beziehungsweise mochtest du Perfect Day, den Song?
Ja, mochte ich. Lou Reed auch, ja. Ich bin jetzt gespannt auf das Interview.
Du wirst dich darüber sehr freuen, über das Interview.
Freuen? Ach, es klang eher, als wäre es erschreckend.
Es ist erschreckend.
Was er davon nicht gibt.
Es ist erschreckend.
Oh, schade eigentlich. Ja,
ja, ja, ja. Gut. Auf der 17. The Connells. Die haben wir beim letzten Mal gehabt mit 74, 75. Die Connells haben den Nachfolgesong gehabt, New Boy. Und das war auch kein erfolgreicher Song. The Connells werden in ihrer gesamten Karriere nur für 74, 75 in irgendeiner Weise bekannt sein. New Boy ist eine okaye Radionummer, eine okaye Poprock-Nummer. Hören wir nachher nochmal. Stefan Raab und die Bekloppten, die beschließen zusammen mit Take That diese CD. Und wir hören mal gerade rein zu dem Song von Stefan Raab und die Bekloppten.
Schmerzen, körperliche.
Ist ja eine Coverversion von Let Your Love Flow von Larry E. Williams und Gene Cotton. Also Larry E. Williams hat es komponiert. Gene Cotton hat es 1975 erstmals veröffentlicht. Das war ein Country-Song. Und Stefan Raab hat es zusammen mit Jürgen Drews und Bürger Lars Dietrich im Juni 95 rausgebracht. Und Stefan Raab konnte damals machen, was er wollte. Er hatte damit riesigen Erfolg. Auf Platz 27 in den deutschen Charts, 13 Wochen drin. Und ich kann mich auch noch an das Video erinnern und es hat damals so ein bisschen Jürgen Drews dann auch wieder aufs Tablett zurückgebracht, hatte ich das Gefühl.
Der hat da nochmal Fahrtwind durchbekommen, genau. Ja. Sind die nicht auch zusammen aufgetreten?
Ja, ja. Ja. Onkel Jürgen Drews. Und das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, Stefan Raab, die Songs, die hatten ihre Zeit, auch damals hier in Bertie Bertie Vogts, aber die funktionieren heute nicht mehr so richtig.
Nee, gar nicht. Das war irgendwie nett und der hatte Narrenfreiheit, ne, zu dieser Zeit, ja. Stefan Raab, der ist mit seiner Ukulele angetreten und hat irgendwie aus Mist Gold gemacht, was auch okay ist, das kann man absolut anerkennen, aber ist jetzt etwas, was vielleicht nicht ganz so gut gealtert ist.
Es gibt, muss ich dir auch nochmal gerade erzählen, es gibt 2 Coverversionen, über die ich sehr lachen musste, von diesem Song Let Your Love Flow, beziehungsweise Ein Bett im Kornfeld. Phipps Asmussen hat es 1976 gecovert. Und er hat nicht gesagt, ein Bett im Kornfeld, sondern ein Korn im Feldbett. Und ein Jahr später hat Mike Krüger das Ganze nochmal gecovert und hat den Song Wenn die nach vorn fällt genannt.
Ja, der Comedy Mount Rushmore von Norddeutschland.
Ein Korn im Feldbett und wenn die nach vorn fällt.
Wenn sie nach vorn fällt, ist gut.
Ha, herrlich, herrlich, ach, herrlich.
Das ist strenger, absolut seltsamer Humor und das ist, ist okay. Es hatte auch seine Zeit und seine Berechtigung.
Die CD wird abgeschlossen, weil Take That zu dem Zeitpunkt nichts hatten und kurz vor der Trennung standen und alle haben sich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was machen wir denn? Haben sich die Macher von den Bravo-Hits noch gedacht, Mensch, da packen wir ein Beatles-Medley von Take That drauf. I Wanna Hold Your Hand, Hard Day's Night und She Loves You ist da drauf. Das ist der Abschlusssong von der Bravo-Hits 10. Was sagst du denn zu dieser Bravo-Hits 10?
Ja, gemischte Gefühle. Also gute Sachen, Duran Duran, Simple Minds und so hört man ja ganz gerne und sind auch irgendwie zeitlos. Moby zum Beispiel jetzt neu dabei, fand ich auch gut. Aber es ist doch noch, also wir haben den Eurodance noch lange nicht verlassen.
Nee, da waren wir ein bisschen zu früh dran, als wir das gesagt haben, dass wir den verlassen haben. Also auf jeden Fall, das war die Bravo Hits 10. Es war auch viel Filmmaterial dabei, aber ich fand es ganz okay. Ich fand sie besser als die Bravo Hits 9.
Ja, muss ich auch sagen. Ja.
Und es waren ein paar lustige Geschichten dann auch mit dabei. Und wie gesagt, das Quietsche-Entchen und die Schlümpfe, da musst du schon mal 2 Punkte draufpacken. Das war die Bravo Hits 10. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir mal über die gut gealterten, über die schlecht gealterten Songs sprechen, unsere Guilty Pleasures. Und dann wollen wir mal kein Festival dieses Mal machen, sondern wir unterhalten uns mal darüber, waren wir denn schon mal auf Konzerten von diesen Künstlern, die hier drauf waren? Und gab es vielleicht etwas Peinliches zu erzählen? Wir wissen es noch nicht so richtig. Wir sprechen gleich drüber hier bei Na Bravo auf meinmusikpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ende Mai 1995 war die Bravo Hits 10 rausgekommen und wie ihr es kennt und wie ihr es wisst und wie ihr es schätzt, wollen wir natürlich jetzt auch über unsere gut gealterten Songs sprechen und die gut gealterten Songs, die findet ihr bei Spotify auf unserer Playlist und wenn ihr in die Shownotes guckt, dort habt ihr einen Link zu der Playlist mit allen unserer Meinung nach sehr gut gealterten Songs von den Bravo Hits aus der Geschichte bislang. Und dort sind auch die Songs drauf, die Jenny sich ausgesucht hat zu den gut gealterten Songs. Das sind diese hier. Habe ich den falschen Ausschnitt von Wings rausgeschnitten?
Ja, vielleicht. Also vielleicht, der kommt mehr, der Song kommt besser, wenn da wirklich die Musik richtig beginnt oder wenn da so richtig, wenn der Beat abgeht.
Habe ich vielleicht den falschen, aber ich habe dann gedacht, als ich das noch rausgeschnitten habe, habe ich gedacht, das will sie mir jetzt als gut gealtert verkaufen?
Selbstverständlich. Das ist, oh, da haben wir Konfliktpotenzial, das finde ich gut. Ja, absolut. Josh Wink, Legende. Und irgendwie muss man dieses Projekt Wings und muss man Don't Love gut finden. Das ist halt, das war neu, es war anders, es war bescheuert, es ist und es war nicht komplett doof. Ich finde es gut gealtert, ja. Sorry.
Ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, jetzt hat sie vielleicht hat sie Kopfschmerzen, hat sie vielleicht ein bisschen Fieber oder so, wird sie krank. Was will sie denn mit dem Song? Habe ich ernsthaft gedacht.
Du musst dir keine Sorgen machen. Ich bin bei vollem Verstand, was auch immer das bei mir bedeutet, aber bin ich. Und ich hätte gedacht, dass du vielleicht eher über Celine Dion lächelst.
Ich hatte die Single. Aber, also,
du hattest die CD?
Die Single hatte ich.
Die Single, ja. Ist doch ein Gigantenhit. Also es sind erstmal die gut gealterten, die ich ausgewählt habe. 3 sehr unterschiedliche. Janet Jackson, hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, der funktioniert, der ist gut, der ist toll, Janet Jackson eben. Josh Wink, ja, habe ich ja gerade erklärt, finde ich irgendwie noch geil, das hat Kultstatus, absoluten Kultstatus, mehr muss man auch nicht sagen. Und Celine Dion, Think Twice, ist wirklich, also da springt der Herzmuskel. Also das ist wirklich etwas, was mich berührt. Ja, ich auch.
Ja, ja, das passt schon. Also wie gesagt, ich hatte die Single damals und 2 oder 3 Jahre später, wie gesagt, lässt sie die Titanic sinken. Aber das war, der Song war in Ordnung. Und Celine Dion hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt. Die war ja in Kanada, war sie eine große Künstlerin, war für die Schweiz dann auch aufgetreten beim Eurovision Song Contest und so weiter. Die war ja schon eine etablierte Künstlerin. Aber ich habe das war quasi meine erste Begegnung damals mit Celine Dion.
Ja, was sind denn, wenn du die jetzt nicht dabei hast, bei deinen gut gealterten, da bin ich jetzt gespannt, welche du ausgewählt hast.
Das sind diese hier. Das war eine schöne Überleitung, Jenny. Das sind 3 Songs, die man von mir vielleicht nicht erwartet.
Das sind alles Tanzhits. Das ist alles Mehrzweckraum.
Das ist Mehrzweckraum, Disco-Nebel und die Boxen, die so auf so einem großen Stativ stehen.
Ja.
Ja. Be My Lover von La Bouche. Und der Song ist mir nur bei der Vorarbeit auf diesen Podcast ist er mir wieder ans Herz gewachsen. Und da habe ich gedacht, der funktioniert und der ist wirklich einer für die Tanzparty. Und der ist bis heute machbar und tanzbar und deswegen habe ich ihn als gut gealtert reingenommen. Es ist keiner, den ich mir jetzt abends auflege beziehungsweise in die Spotify-Playlist packe, also abseits von der, für die wir unsere Bravo jetzt haben. Aber das ist ein gut machbarer Song meiner Meinung nach.
Ja. Und ich finde auch, dass wir da, unsere Parameter sind ja immer anders gesetzt, beziehungsweise wir sind da ja nicht so festgelegt. Und das kann ruhig auch mal ein Lied sein, das man gerne auf einer Party hört. Das muss ausreichen.
Definitiv. Und When I Kiss You, I Hear Charlie Parker Playing ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen mit dabei wegen des Titels. Ich mag diesen Songtitel, When I Kiss You, I Hear Charlie Parker Playing. Das ist ein wunderschönes Bild, was man da vor Augen hat. Es gibt zum Beispiel von James einen Song, Just Like Fred Astaire. Ist eine ähnliche Geschichte. Weil wenn man das so vergleichen kann, wenn ich dich küsse, dann höre ich im Kopf, höre ich einen Jazzmusiker oder einen Saxophonisten. Das ist toll, das gefällt mir.
Das verstehe ich sehr gut. Ja.
Da kann ich was mit anfangen. Und dann habe ich Every Time You Touch Me von Moby, aber auch ja, so ein bisschen Feeling So Real war ein Hit, meiner Meinung nach. Every Time You Touch Me ist so ein bisschen, Moby ist so ein bisschen, weil Moby so gut gealtert ist. Also nicht unbedingt der Song, aber Moby an sich ist fantastisch gealtert.
Und der geht auch. Der geht auch immer eigentlich.
Ja, und der Typ ist heute eine Instanz.
Eine Instanz, ja.
Ja, also der Typ ist wirklich, wirklich großartig. Und deswegen ist vielleicht ein bisschen wegen Moby, aber der Song geht auch. Und ich wollte 3 andere Songs haben als du.
Sonst hättest du auch Celine Dion genommen und Janet Jackson wahrscheinlich.
Janet Jackson hatte ich.
Ach, Janet Jackson, ja.
Das waren unsere gut gealterten Songs. Wo gut gealterte Songs sind, sind dann auch schlecht gealterte Songs drauf. Und Jennys schlecht gealterte Songs, das sind diese hier.
Never reaching the end. Let
weiß schon, warum ich die ausgewählt habe. Also Culpa, Imperio Nostra, da wird einem ja nur ins Gesicht gebrüllt. Das ist schrecklich. Das ist wirklich nicht schön. Ich kann da nichts Schönes finden. Ich würde es gerne. Ich würde gerne irgendwie nette Worte finden. Nicht möglich. Genauso Interactive Living Without You, weiß ich nicht.
Aber, das, ich, aber den Teil, den ich jetzt da rausgeschnitten habe, das ist der Teil, wobei in der Disco, in der Großraumdisco diese Laserdinger angehen, diese Laserteppiche, die da so... Ja. Durch die Disco.
Wie so kreuz und quer und so. Ja. Und dann stolpert man kurz, weil man nichts mehr sieht. Und, ja, genau. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, Interactive Living Without You auch, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Sandra Nights in Whitesetten. Nein, bitte, Sandra. Liebe Sandra. Liebe Sandra, du hast ein viel zu dünnes Stimmchen für dieses Lied. Es ist ein schönes Lied. Es ist ein klassischer Song, ein fantastischer Song, der mehrfach sehr, sehr gut gecovert wurde. Aber das ist leider nichts.
Ja, ich fand, an dem Song war auch nicht, habe ich auch nicht so richtig viel dran gefunden, gebe ich offen zu. Also nicht in der Version von Sandra. Und das war vielleicht auch so ein etwas verzweifelterer Versuch, wieder nach vorne zu kommen und wieder Charts zu haben. Aber es hat ja auch nicht funktioniert, leider.
Ne? Überhaupt nicht.
Schlecht gealterte Songs habe ich auch rausgefunden. Das sind diese ja. Zwei widersprüchliche Songs vielleicht, Conquest of Paradise und Perfect Day?
Widersprüchlich?
Ja, kann man darüber streiten, dass die schlecht gealtert sind?
Ja.
Kann man?
Ja. Also bei dem Lou Reed-Cover jetzt nicht, Perfect Day, also da würde ich nicht streiten wollen, aber bei dem anderen schon, das ist jetzt, ich meine, also quasi das erfolgreichste Lied, eins der erfolgreichsten Lieder der 90er Jahre schlechthin, ist für dich schlecht gealtert.
Ja, weil es so absolut mit Henry Maske damals und dieser Zeit rund um diesen Boxboom drumrum ist. Und heute guckt keiner mehr Boxen. Henry Maske hat 3 oder 4 McDonald's-Restaurants und ist ansonsten, lebt er relativ zurückgezogen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Das soll er bitte auch. Und das finde ich besser, als wenn er sich von Spielshow zu Spielshow hangelt etc. Aber ich glaube, das hatte damals auch wieder seine Zeit, 1995 und dann auch noch bis in die nächsten Jahre, weil er war ja noch ein paar Jahre erfolgreich. Aber heute, glaube ich, holt das nicht so mehr richtig viele Leute hinterm Ofen vor. Und Perfect Day, und Lou Reed ist nicht unbedingt mein Lieblingstyp, aber in dieser Version von Lou Reed ist sie eigentlich fantastisch und das finde ich hier. Und lieber Mama Wu, es tut mir leid, das finde ich von Duran Duran hier so ein bisschen weichgespült.
Darüber wird zu sprechen sein, sage ich jetzt mal an ihrer Stelle. Aber ich glaube, das ist vertretbar, dieses Urteil.
Ja, und am Ende ist Herr Löffel, Jammin' Spoon mit Angel. Und
Herr Löffel.
Ja, das ist halt so eine austauschbare Nummer.
Ne? Ja, jetzt bin ich gespannt. Also jetzt hatten wir ja wirklich eine ganze Bandbreite an schlecht und gut gealterten. Und auch da waren wir uns ja auch nicht so ganz einig.
Ja.
Ich bin gespannt, was dein Guilty Pleasure ist. Ich weiß es wirklich nicht.
Ja, also muss ich jetzt schon lachen. Mein Guilty Pleasure ist folgender Song. Sogar sozialkritisch ist dieser Text.
Ja, Fury in Slaughterhouse, oder?
Ja, Down There. Und das finde ich so lustig, weil das ist mir in den ganzen Jahren damals, als ich das relativ regelmäßig gehört habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen, aber deren Englisch oder das Englisch von Herrn Wingenfelder, das ist wirklich so 6 Jahre Schulenglisch.
Das ist unangenehm, wenn einem das irgendwann auffällt, kann man es nicht wieder nicht hören.
Du kannst es nicht weghören, genau.
Ja.
Und das ist mir aufgefallen in den letzten Jahren und diesen Song, den mochte ich damals total gerne und ist heute auch noch ein Guilty Pleasure, weil ich den dann 2 oder 3 Mal dann nochmal angehört habe. Aber du hörst es, dass er kein Native Speaker ist und das ist ja auch nicht schlimm. Aber es gibt Künstler, die nicht Native Speaker sind und bei denen sich das Englisch deutlich besser anhört als bei Kai bzw. Thorsten Mingenfelder.
Ja.
Aber der Song ist okay und ich mag ihn und ich habe wirklich ein okayes Verhältnis zu Fury in the Slaughterhouse und wie gesagt, ich werde dem Bürgermeister von Hannover vorschlagen, einen Mount Rushmore zu errichten mit Scorpions, mit Moose Tea, mit Fury und mit Terry Hawks.
Ja, ist überhaupt eine ganz klasse Idee.
Das ist eine ganz fantastische Idee. Vielleicht muss ich noch Überzeugungsarbeit leisten da für dich. Dein Guilty Pleasure ist allerdings auch zu diskutieren.
Ich finde es so geil.
Ich verstehe es, warum es dein Guilty Pleasure ist.
Danke.
Ja, ich verstehe es.
Also, wenn du da nicht irgendwie so wellenartige Bewegungen zumachst, während du es hörst, dann weiß ich auch nicht. Dann stimmt was nicht. Es ist wirklich gut. Es ist ein totaler, ist kein Brecher. Aber es ist so, du kannst dazu normal tanzen, ohne dass du peinlich aussiehst. Also, du musst nicht staccatoartig, du musst keine Fäuste wegwerfen. Du kannst ganz normal, jeder kann gut dazu tanzen.
Aber ist das auch so ein Song, den du so in übertriebenen Cocktailbars hörst, wo die Musik sehr laut ist, wo du dich eigentlich nicht unterhalten kannst und der Cocktail 17,50 € kostet?
Ja, wo dann so After Hour und dich die ganzen Anzugträger und Trägerinnen dann da treffen, ne?
Ja, genau.
Und dann gibt es so überteuerte, riesige Cocktails, wo du, nach 10 Minuten ist ja einfach warm, das ganze Eis ist geschmolzen, da ist einfach nur noch so eine rote Suppe, so eine halbe Ananas hängt dran und im Hintergrund läuft Dreamer. Ja, genau. Ja.
Und betrunken macht dieser blöde Cocktail auch nicht.
Genau, da ist wahrscheinlich überhaupt nichts drin. Ja, genau. Macht 28 Mark, bitte, danke.
Ja, und du hast 3 Stempel auf dem Handrücken, weil du in diese blöde Dings da reingegangen bist, reingestolpert bist.
Ja.
Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Dein Guilty Pleasure, Living Joy war es, ne?
Living Joy, genau. Mhm.
Dreamer. Wir haben in den ersten 10 Ausgaben haben wir immer über Festivals gesprochen und wir haben das Ganze wollen wir noch weiterführen auch und wollen mal gucken, was denn so für ein Festival dabei rauskommen könnte. Aber heute wollten wir mal ein bisschen was anderes machen und heute wollten wir vielleicht dann auch mal Geschichten erzählen. Auf dieser Bravo Hits 10 sind halt einige Songs drauf, beziehungsweise einige Künstler drauf, die wir schon mal live gesehen haben. Welche Bands beziehungsweise Künstler hast du live gesehen von der Bravo Hits 10?
Du, eine ganz bewusst, eine Band, das war natürlich die Kelly Family.
Ja.
Bei den anderen, also doch Scooter auch schon mal und bei den anderen, und da bin ich mir fast sicher, sowas wie La Bouche, Marky Mark habe ich auch schon auflegen sehen, German Spoon, Mr. President, auf irgendwelchen Veranstaltungen, die so ein bisschen wie der ZDF-Fernsehgarten zusammengewürfelt sind, war man schon mal und da sind die aufgetreten, aber das weiß man auch nicht mehr und das ist vielleicht auch besser so. Aber ganz bewusst war es die Kelly Family.
Mhm.
Genau, das habe ich erzählt. Also ich war ja 9 Jahre alt in dem Jahr und da wurde dann durch Ostseestadion geflogen und das fand ich ganz schön irre.
Mhm. Hast du sie nur einmal gesehen?
Ja.
Ja, die Kelly Family habe ich nicht live gesehen und ich kann zu 36 oder 37 Künstlern sagen, die habe ich nie live gesehen. Aber bei 2 kann ich sagen, ich habe sie live gesehen. Beim ersten, und ich fange an mit der guten Geschichte. Das ist nämlich Moby. Moby habe ich 2000 gesehen oder 2001 habe ich den gesehen, in Bremen damals. Und das war nach dieser Play-Phase beziehungsweise nach seinem Nachfolgealbum. Und der hat 100 Minuten gespielt und der hat mir 100 Minuten komplett den Kopf weggeblasen. Also als Künstler. Und der Schlusssong war Feeling So Real. Und das war eine so geile Erfahrung, diesen Künstler damals zu sehen, dass mich das Konzert bis heute beeindruckt und ich immer wieder sehr, sehr gerne dran denke und denke, wow, das war ein richtig, richtig cooles Konzert.
Wo war das?
In Bremen.
In Bremen, ja, sagtest du. Ja,
da stimmt. Da habe ich ihn damals gesehen. Und da sind wir mit ein paar Arbeitskollegen hingefahren und alle waren hinterher wie weggeblasen von diesem Konzert. War ein super Konzert.
Der ist ja nicht nur so ein Superstar, weil der gut produziert und so weiter und einigermaßen Händchen bei dieser Titelauswahl und bei so Tracks und beim Produzieren hatte, sondern der hat irgendwie Star-Appeal, ne? Obwohl er ja der sieht ja jetzt nicht, der ist ja keine optische Wunderwaffe, sagen wir es mal so, dass man jetzt so denkt, na, darüber funktioniert er. Das ja nicht, aber er ist irgendwie eine Marke und der kann wahnsinnig gut auflegen, also der lebt und liebt Musik so sehr, dass der kriegt das gut vermittelt, glaube ich, live.
Finde ich auch und glaube ich auch. Ich habe ihn nie auflegen sehen, aber es ist eine großartige Geschichte. Und diesen Fact, den fast jeder kennt, der sich mit Moby so ein bisschen beschäftigt hat, dass er der Ur-Ur-Großneffe von Herman Melville ist, der Moby Dick geschrieben hat und er sich deswegen Moby genannt hat, den haben wir noch gar nicht gesagt. Und das ist mein erstes Konzert gewesen, was ich gesehen habe, beziehungsweise von den Künstlern. Und ich habe Fury in the Slaughterhouse zweimal gesehen.
Ja, das überrascht mich jetzt wirklich nicht und auch die Hörer und Hörerinnen bestimmt nicht.
Nein, das überrascht sie nicht. Beim ersten Mal, das habe ich schon mal erzählt, da waren Fury and the Slaughterhouse Headliner von einem Konzert, wo Inner Circle dabei waren, Pur und Terry Hoax dabei waren. Da habe ich nachmittags Inner Circle gesehen, danach kam Pur und dann kam Fury and the Slaughterhouse. Und da hatten sie eine relativ große Bühne und überall waren so Straßenabsperrungen drauf, weil das musste cool aussehen auf der Bühne. Und dann haben sie gespielt und ein paar Jahre später habe ich sie dann nochmal in Bielefeld gesehen. Und da war unter anderem auch meine Cousine da mit einer Freundin und die hat dann hinterher erzählt, weil da gab es so einen Song, wo er alle Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert hat, sich auf den Boden zu setzen und dann hat er sich mitten reingesetzt in das Publikum, dann gab es so eine sanfte Gitarrennummer, so eine Unplugged-Nummer quasi und da hat meine Cousine hinterher erzählt, Mensch, hat sich auf meine Hand gesetzt. Ja, das war die Geschichte, die ich dann noch zu zwei Live-Konzerten hatte. Und das wollen wir mal so in loser Reihenfolge dann in den nächsten Sendungen auch mal machen, dann auch so ein bisschen Live-Erlebnisse dann teilen. Und bei diesem Konzert wäre es sowieso schwierig gewesen und geworden, ein Festival zu bringen, wo dann auch das Quietscheentchen mit dabei ist.
Ja, und die Schlümpfe. Das hätte ich aber witzig gefunden. Schlümpfe und Quietscheentchen auf der Mainstage an einem Samstagabend. werden wahrscheinlich vorweg nicht so viele Tickets verkauft für.
Nee, wahrscheinlich nicht. Das war die Bravo Hits 10 und uns hat sie eigentlich ganz gut gefallen, aber wir können sagen, Bravo Hits 11, die wird ein Bringer. Da freue ich mich drauf, seitdem wir abgesprochen haben, dass wir diesen Podcast machen.
Oh, so weit voraus denkst du schon. Ja, ich weiß nur, oder das Einzige, was ich damit dann verbinde, ist Take That sind dann getrennt, beziehungsweise Robbie ist ausgestiegen und darüber wird zu reden sein.
Darüber müssen wir reden, aber auch da, der Bravo Media Mix von den Schlümpfen ist dabei und deswegen möchte ich natürlich darüber sprechen. Aber ich sag dir, die zweite CD von der Bravo Hits 11, da müssen wir 2 Stunden drüber sprechen. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch.
Dann weiß ich schon, welche CD du übernimmst.
Ich nehme die CD 1. Wir werden natürlich in 2 Wochen werden wir wiederkommen. Wieder am Mittwoch, dann mit der neuen Bravo-Hits oder Na-Bravo-Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Instagram, den haben wir noch gar nicht genannt. Hier kommt Bravo, heißt unser Instagram-Account. Den betreut Jenny und das macht sie ganz, ganz hervorragend. Und es ist sehr, sehr folgenswert, ihr zu folgen, beziehungsweise diesem Account zu folgen. Unsere Playlist mit unseren gut gealterten Songs, die findet ihr natürlich dort auch. Und alles in den Shownotes nochmal hinterlegt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, bis in 2 Wochen.
1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo. Der Podcast zu den Bravo-Hits auf meinmusikpodcast.de. Viel Spaß auf der Reise mit Jenny Wu und Andreas Thies.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.